Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 351, heute mit Felix.
Hallo.
Und Felix.
Neues Jahr.
Und meiner einer, ich bin Ingo, hallo.
Etwas verschnupft, aber trotzdem
ja,
da.
Genau, Kongressseuche, würde ich sagen.
Immer noch.
Ja, na, ich bin ja schon ein bisschen kranky und bin dann noch kränker zurück.
Ach so, ja, so macht man das also.
Ja, so macht man das, genau.
Ja, Ingo, hätte ich fein nicht so gemacht.
Hättest du nicht so gemacht, ja, also ich muss mich hier auf.
Ingo muss sich muten.
Immer mal wieder stumm schalten, sonst ist das ein bisschen unlustig für die Hörer da draußen. Ja, herzlich willkommen im Jahr 2025. Wie geht's euch? Also mir, man
besser,
hört's.
Besser als dir, würde ich sagen.
Ja, okay. Fair
besser
enough.
Besser als dir und auch besser als Markus, der offensichtlich auch krankheitsbedingt fehlt.
Ja, genau. Also das ist schon immer so. Nach dem Kongress oder auf dem Kongress gibt es die Kongressseuche und dann ist man irgendwie oder liegt immer einen Teil davon. Ein Teil davon musst du auch schon früher abreisen. Es wurden aber auch ziemlich viele Masken verteilt. Also ich habe schon lange nicht mehr so viele Leute tatsächlich mit Masken rumlaufen sehen wie auf dem Kongress. Also da gibt es schon Leute, die sich sozusagen dann ein bisschen selber zurücknehmen und entweder, weil sie nicht krank werden wollten oder auch gemerkt haben, dass sie vielleicht gerade krank werden und das schon mal so zum Schutz vor allen anderen gemacht haben. Schon vorbildlich, aber wie gesagt, mich hat es halt leider trotzdem so ein bisschen flach gelegt. Ja, auch so mit Fieber und allem, was man halt so richtig schön braucht.
Muss sich auch lohnen, ja? Also
ja,
das
genau.
Auch sehen, ne? Das reicht ja nicht lohnen. So ein bisschen krank sein, das kann ja jeder.
Nee, genau, und so Ende des Jahres hat der Körper auch mal gesagt, so, jetzt habe ich knapp 12 Monate durchgepowert, jetzt reicht's mal, jetzt leg dich mal hin, jetzt mach mal Pause, Jahr ist vorbei und dann geht's noch schön geschmeidig Anfang des Jahres auch noch ein bisschen. Ja, genau, wir wollten noch so ein bisschen den Restkongress nachbesprechen. Ich habe zwar auch noch ein paar Videos geguckt, aber ich habe jetzt keine weiteren hinzugefügt, zumindest nicht zu meiner Liste. Ich weiß nicht, ob ihr noch welche habt, das wollen wir heute noch machen. Einen Toten der Woche haben wir irgendwie nicht, zumindest hat keiner einen eingetragen, aber dann fangen wir an mit der Kategorie AI der Woche. AI der Woche.
Direkt so viel überspringen, Mann,
ja.
Nicht.
Ja, ja, wir haben noch keine Zeit. Nee, also mit meiner Stimme, ich würde auch gern, ich habe kein
schnell.
Problem,
wir machen
wenn wir
quasi
wenn wir
die zweite
Stunde.
Hälfte.
Wir machen ja, heute die zweite Stunde, die nach dem Kongress. Das
genau,
ist so schön.
Ja, also eine Stunde für den Kongress. Ingo, wir müssten ja. Da was machen beim nächsten Mal, das geht so nicht.
Ja,
das,
wir hätten,
das reicht
wir hätten ja
hin,
am zweiten Tag tatsächlich auch noch die Chance gehabt, nochmal zu senden, aber ja, war da ein bisschen kurzfristig und noch ein bisschen zu viel. Wir wollten ja noch viel erleben und gucken und deswegen musste es dann halt bei der Stunde bleiben. Mal nächstes Mal gucken wir wieder, dass wir einen anderen Spot kriegen. Genau, also Ei der Woche, was habt ihr mitgebracht?
So, was habe ich hier?
Ja, also ich habe versucht, ein paar Markus-Sachen rauszunehmen, bei der weiß ich jetzt nicht, ob das von Markus war. Klarna.
Ich habe davon nichts gelesen, aber vielleicht können wir kurz die Überschrift lesen.
Ja, also die haben also Klarna kennt ihr, oder? Das ist dieser
ja.
Zahlungsdienstleister.
Ja, ja.
Kann man
ja,
so,
genau.
Keine Ahnung, Zahlungen halt machen.
Ja, mhm. Ganz schön viele, ja.
Ja, relativ. An ganz vielen Orten, ganz viele Webshops unterstützen das mittlerweile. Und die stellen seit einem Jahr offensichtlich keine Menschen mehr ein und anstelle haben sie jetzt irgendwelche KI, die das Zeug macht.
Die machen dann quasi Überprüfung, ob das Fraud ist oder was?
Ja, und vermutlich Support und
Programmieren
und keine Ahnung.
Das ist ja toll.
Callcenter.
Ja, was man halt also braucht.
Ja.
Ja, das ist ja total praktisch.
Ja.
Jetzt gucken wir mal ein Jahr später, ob sich das quasi ausgezahlt hat. Klar.
Ja. Also.
Ich weiß nicht genau. Also, ich glaube, solange niemand, also wenn das jetzt quasi für so ja, weiß nicht, du hast es ja quasi jetzt Angebot, dass du es benutzen kannst und bezahlen. Und solange da quasi niemand groß schlimm was dagegen sagt und auch quasi keine Aufsichtsbehörde sagt, dass sie das nicht so machen können, glaube ich, würde es funktionieren.
Ja, ja, na, also ich meine, gerade ob du jetzt billige Tagelöhner sozusagen im Callcenter arbeiten lässt oder die Leute irgendwie mit einer Chatbot-KI/Telefon-KI da irgendwie durchschikanierst, ist, glaube ich, egal, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass das gleich gut funktioniert und
dass das erste Level quasi einfach so abfängt über so ein Chatbot.
Genau. Ja, ja. Also jedes Mal, wenn ich so ein Chatbot verwende, denke ich mir, warum? Wer macht sowas?
Nee, ja, das ist so ein Escape-Game einfach. Du musst mal versuchen, zum nächsten Level zu kommen. Zum nächsten Chat-Level, wo dir dann echt jemand hilft.
No.
Ja. Also hattet ihr schon mal einen Chatbot, der euch direkt helfen konnte, ohne dass er quasi nochmal über eine andere Person ging? Ich nicht bis jetzt.
Nein, ich auch nicht bisher.
Es war quasi immer nur so weit, ah ja, ich gebe dir zu einer Person, die dir tatsächlich helfen kann.
Genau.
Ja. 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 Und wie man das macht, da können wir jetzt vielleicht gerade die letzte AI-News hochziehen. Anscheinend muss man hier dieses, also ihr kennt doch alle dieses SpongeBob-Meme, oder? Wo SpongeBob so gebückt steht und dann so
wie so ein Huhn
Uppercase, redet. Lowercase spricht.
Mhm.
Ja, wenn du so mit deinem Chatbot sprichst, dann kann man das wohl jailbreaken.
Mhm. Ja, dann kommst du vielleicht schneller zum nächsten Level.
Genau, dann kannst du vielleicht, dann schreibt es für dich vielleicht noch ein Gedicht und ein Python-Programm, was du gerade brauchst.
Genau, also das, haben das ja einige Researcher, Oxford, Stanford, Metz,
amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden.
Genau, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden und haben einen Best of N Jailbreak generiert, der halt alle Chatbots, alle AI-Tools so lange mit Argumenten, mit Wörtern vollschmeißt, eben auch mit diesem Uppercase, Lowercase, bis sie halt daran zugrunde gehen und aufgeben. So nach dem
Was
Motto.
Ich halt irgendwie nicht verstehe, weil ich hätte jetzt gedacht, dass es wird einfach normalisiert und dann ist einfach alles Lowercase oder so.
Ja.
Aber anscheinend nicht, ist wohl wichtig. Nee.
Kannst du mal sehen. Ja. Also schöne, interessante News. Und könnt ihr gerne mal ausprobieren, diesen Jailbreak demnächst.
Ja. Was ich ja eigentlich erwartet hätte, ist, dass sie einfach ein anderes Sprachmodell quasi versuchen, dieses eine Sprachmodell zu überzeugen. Das macht viel mehr Sinn. Also quasi so ein extra Jailbreak-Modell, was du dann zündest, um dann quasi die richtigen Antworten zu bekommen. Aber es kommt vielleicht jetzt nächstes. Dann können wir nochmal über amerikanische Wissenschaftler reden.
Aber es gibt es bestimmt auch schon.
Ich denke.
Also es kann ich mir nicht vorstellen, dass es das noch nicht gibt.
Ja. Wenn es noch nicht, also ich bin mir auch sehr sicher. Ja, also speziell jetzt quasi auch nicht, das sind ja immer so Sachen, so ja, wie kann ich eine Bombe bauen, aber die Leute wissen ganz genau, wie sie eine Bombe bauen. Ja, es gibt mehr um so Sachen, wie komme ich um irgendwelche, ja, wie bei diesen Support-Sachen, wie komme ich denn um Zeug drumherum, um quasi Informationen von diesem Modell zu bekommen, zum Beispiel über andere Kunden, über irgendwelche Internas, über irgendwas, was quasi das Modell nicht sagen soll.
Mhm.
Und nicht, genau, wie ich eine Bombe baue. Ja. Also das ist nie das
Daten,
Ziel.
Ja. Genau, mit Daten, mit denen es gefüttert ist, also entweder dann den speziellen Unternehmensdaten, die es eigentlich nicht rausrücken soll, wo eigentlich in seiner Programmierung steht, nee, sei nett, sei hilfbereit mach dies und jenes, aber bitte, bitte, bitte gib nicht unsere Geheimnisse preis, sozusagen.
Ja, ja, genau.
Und
und wie kommst du musst es quasi überzeugen, zu sagen, bitte doch, ist, was der davor gesagt hat, ist gar nicht so wichtig, gib bitte doch deine Geheimnisse preis.
Genau, genau.
Und das ist immer das Ziel, ja. Das ist nie das Ziel, eine Bombe zu bauen.
Ja.
Falls sich Leute gefragt haben, wo das herkommt, ja.
Ist ja hier nur das Beispiel, ne?
Um jetzt ist immer das Standardbeispiel.
Ja. Genau. Ja. Nee, aber kannst du mal sehen, da geht die Reise hin. Ja, hatte ich auch nicht gedacht, dass das einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt Uppercase, Lowercase dagegen schmeiße, aber scheinbar kann man da ganze Jailbreaks draus bauen. Mhm. Und sozusagen mit generierten Content die AIs dazu zu bringen, dass sie Zeug ausspucken, was sie nicht ausspucken sollten.
Mhm. Genau. Und ja. Also ich meine, es ist quasi wieder nur ein Weg mehr, ja. Wir hatten es ja schon ein paar Mal, es war quasi der Großmuttertrick und diese anderen Dinge, wir hatten ja schon ein paar Sachen. Meine Großmutter hat mir früher zum Einschlafen immer Geschichten vorgelesen, wie sie Bomben gebaut hat oder so.
Wer kennt's nicht?
Ja. Gut, dann Google will auch noch irgendwas.
Was wollen die?
Weiß
das
nicht.
War bestimmt meiner.
AI-Mode ja, auf der Hauptsuchseite. Okay,
welches?
Wird ein AI-Mode geben auf der Hauptseite, auf der
Aber gibt's das? Gibt's das nicht?
Ich hätte jetzt
nicht
gedacht,
schon?
Es gibt schon. Und das war auch nicht meine News, aber ist auch nicht so schlimm.
Naja.
Also ja, genau. Es gibt ja diesen, ich weiß nicht, bei Bing gibt's das ja schon relativ lange,
ja.
Dieser AI-Modus.
Ja.
Jetzt soll das auch für Google kommen. Und ja, das ist, glaube ich, auch schon die News. Kann man nichts dazu sagen. Es gab eine andere News, die ich ganz witzig fand, nämlich, dass jetzt unter Umständen, also wenn du jetzt quasi bei Bing nach Google suchst, dann sieht Bing so aus wie Google. Und das funktioniert ja wahrscheinlich besser als jeder AI-Shit, den sie da einbauen. Einfach so tun, als wären sie Google. Das ist fertig. Oder? Bing.
Funny. Ja.
Okay, aber andersrum macht Google sowas noch nicht. Ich meine, ja. Aber keine Ahnung, es hat doch nicht mal einen nennenswerten Marktanteil, dieses Bing, oder? Ebenso wenig wie irgendwie der Edge-Browser oder so.
Ja, Gott sei Dank. Bing looks, ne? Looking ja. Like Google, so, das die News da, die ist auch relativ frisch, also vom 6.1., also von vorgestern.
Okay,
so.
Da kannst du ja gleich noch mit.
Ja, ich habe die mit da reingelinkt, genau. Und das ist, ich glaube, es ist ja nur jetzt quasi so ein Testmodus und nicht, dass es für immer so aussieht, aber ich glaube, das wird am allerbesten funktionieren. Tust einfach so, als wärst du Google und die Search Results sind ja bei beiden schlecht, von daher ist es ja noch egal.
Ja.
Das ist quasi optimal dann. Ne?
Ja, also fairerweise muss man sagen, das Google-Layout ist schon auch okay. Also
ja.
Das ist auch, also ja. Viel mehr, bis auf dass jetzt halt eben all die Suchresultate Müll sind, weil die ersten 15 irgendwie Werbung sind und AI-Resultat.
Und AI-Zusammenfassung und irgendwelcher Trash. Das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass diese Zusammenfassung Müll ist. Da steht quasi was drin, so ja, das ist total und so und dann liest du die Quelle und es steht einfach nicht so drin. Da steht einfach was komplett anderes. Und denkst du so, hey, das ist doch Quatsch. Finde ich nicht in Ordnung. Nee. Ich sollte aufhören, Quatsch zu machen und einfach wieder normal.
Ja,
aber
vorher
glaub,
waren
die
das
Zeit
ja,
ist vorbei.
Ja, vorher waren das ja wirklich so Sachen, die aus der Wikipedia oder aus Wikidata oder so wirklich von Menschen zusammengetragene Daten sind, die recherchiert sind. Und wenn das jetzt natürlich lauter AI-Zeug ist, was dann nur noch zu 70-80% richtig ist, das ist natürlich ein bisschen kritisch. Ja. Dann müssen wir halt andere Suchmaschinen nehmen.
Hilft ja alles nichts, oder? Was machen wir? Welche nehmen wir?
Es gibt doch diese, wie heißt die, wo sie jeweils einen Baum pflanzen für Suchabfragen oder so?
Ecosia.
Kann sein, ja.
Das ist Ecosia.
Und die haben auch so schlechte Search Results, aber pflanzen
ja, die
immer einen Baum, oder?
Google im Hintergrund, glaube ich.
Okay, alles klar.
Aber dafür pflanzen sie noch einen Baum.
Aber
genau,
wie machen die
das? Stimmt.
Was ist denn deren
Na, wenn sie, Payment? Wenn Werbung da angezeigt wird, nehmen sie halt einen Teil dieser Einnahmen und spenden das und pflanzen Bäume damit.
Okay.
Genau.
Okay, das heißt, du musst auf Werbung anklicken, damit die einen Baum pflanzen, oder was?
Ja. Nee, musst du nicht. Du musst über die Werbung nicht anklicken, aber ich meine, du siehst sie sowieso nicht, weil du einen Adblocker garantiert hast. genau. Aber ja. Nee, also Startpage oder Ecosia kann man schon empfehlen. Das sind schon so die, die Suchmaschinen, die ich auch gerade mit am meisten verwende.
Das ist ja dann einfach, wenn das quasi die gleichen schlechten Resultate wie Google hat, dann kannst du es auch nehmen.
Ja, genau.
Spricht dir nichts dagegen dann. Und wenn du eh keine Werbung siehst, ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber ist ja auch egal. Ne?
Oh, keine Ahnung.
Die haben irgendwie 200 Millionen Bäume gepflanzt.
Ja. Genau.
Das ist krass.
Ich weiß auch nicht, ob sie das gut machen oder so, aber ich meine, zumindest
doch,
tun
also
sie
da
so.
Gibt's da, doch, die, ist es nicht sogar eine deutsche Firma, Die machen da wirklich Reports drüber und ich nehme das denen schon ab.
Wie viele Bäume wachsen denn? Also das ist ja auch immer so eine Frage, die ich mich stelle. Wie viele Bäume, die du dann gepflanzt hast, die wachsen dann? Ja, also wie viele überleben denn diese Pflanzung? Oder sind es immer alle 100%?
Nee, werden wahrscheinlich nicht immer alle 100% sein, aber auch das kannst du ja überprüfen. Auch sowas kannst du ja, kannst du sagen, guckst du nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder nach 5 Jahren dann wieder nach. Ja.
Wenn es da irgendwo so einen Report gibt, das wäre ganz witzig zu wissen, weil, also selbst wenn man sagt, okay, es sind halt keine 200 Millionen, sondern am Ende, also nach einem Jahr sind dann irgendwie noch 20 Millionen übrig, wäre trotzdem voll cool. Ich meine, 20 Millionen Bäume, ist ja schon eine coole Sache.
Also die sind da schon hinterher, wie gesagt, ist eine Firma aus Berlin, also das, die gucken schon, wem sie das Geld geben und überprüfen das auch. Mhm. Und haben auch monatliche Finanzberichte und solche Geschichten. Cool. Also würde ich schon vertrauen oder zumindest alles, was ich bisher darüber gehört und gelesen habe, klingt gut und klingt unterstützenswert. Ja, auch wenn das natürlich in bestimmten Ländern schwierig ist, aber also so gut es geht, sind die wohl dahinterher.
Sie sagen auch hier, ich habe das jetzt mal gesucht in ihrer Suchmaschine, und da sagen sie, wenn sie zum Beispiel in gewissen Regionen da gibt eben, es gibt so eine gewisse Sterblichkeit, also logischerweise nicht jeder Baum, den du pflanzt, überlebt.
Ja, ja.
Und dann sagen sie hier von 1000 Bäumen, wenn wir beispielsweise 1000 Bäume pflanzen und aus Erfahrung wissen, dass in dieser Region die durchschnittliche Sterblichkeit bei 25% liegt, fügen wir unserem Zähler nur 750 Bäume hinzu. Wir messen kontinuierlich die Überlebensrate der von uns gepflanzten Bäume mittels Inventur- und Satellitentechnologie und passen den Baumzähler entsprechend an.
Also, krass, coole Sache.
Genau. Das heißt, ja, so ein bisschen.
Also, wenn ihr was Gutes tun wollt, dann sucht mit Ecosia. Mhm. Und dann müsst ihr aber einen Adblocker abschalten. Das macht, glaube ich, keinen Sinn.
Ich glaube, sonst
zumindest für diese Webseite.
Bäume, ja.
So. Dann kommen wir zu den News. Oder? Habt ihr noch was?
Ja, machen wir weiter. Nee. Wir müssen weiterkommen, damit du nicht stirbst hier auf dem Weg.
Wegen Zeit. Wir haben ja auch keine Zeit.
Wir haben doch keine Zeit. Und wir haben ja schon spät angefangen, dank mir.
Ja.
Das muss man ja, darf man nicht vergessen.
Ja. Wobei, die erste News könnte auch von Markus sein. Die würde ich dann auch wegnehmen. Oder?
Was ist das?
Nicht von mir.
Gut. Bahnthemen? Nee.
Nee, das ist, machen wir das nächste Mal. Okay, so.
Recht auf Smart Meter.
Genau, das ist ein Thema von mir.
Okay, dann erzähl mal.
Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, seit 1. Januar euch einen Smart Meter einbauen zu lassen für 30 Euro. Wenn ihr sagt, ihr wollt einen haben, kann man sich den jetzt schnell klicken. Das sollte ja noch kurz vorher irgendwie aufgeweicht werden, doch nochmal. Aber da ja die Ampel ja so ein bisschen gescheitert ist, kommen halt nicht mehr alle, werden nicht mehr alle Gesetze auf den Weg gebracht. Und demzufolge ist das, was sie sich Anfang des Jahres mal überlegt hatten, immer noch in Kraft. Und sozusagen, wenn ihr, es muss ja jetzt auch die Möglichkeit geben, dass viele Unternehmen euch einen Stromtarif, einen dynamischen Stromtarif anbieten. Und ich bin seit einem Monat jetzt auch bei einem Anbieter, einem dedizierten Anbieter für, ja, von solchen neueren Tarifen, nennt sich O-Strom, auch eine Berliner Firma.
Die, steht das O für Orangensaft?
Ich weiß ja auch
kennt
nicht.
Kennt ihr den Moneyboy-Clip?
Ja.
Mit dem Frag mich was für Saft, einfach Orangensaft.
Ja, ist genau, da geht ein O-Strom durch den Strom, weiß ich nicht.
O-Strom. Oh,
weiß ich
wie
auch
diese
nicht auch.
Minions.
Oh. Genau. Das Nette ist, es ist wirklich ein 100% Ökostromanbieter und sie sagen, sie bieten das zum Selbstkostenpreis an. Ja, kann man jetzt immer noch so ein bisschen in Frage stellen, aber sie haben auf jeden Fall auch entsprechende TÜV-Zertifizierungen und damit ist klar, dass sie den Strom auch wirklich, dass es wirklich 100% Ökostrom ist. Das fand ich eine feine Sache und hat mich dann auch noch ein bisschen mehr überzeugt, als das bei Tibber der Fall war. Man hätte ja für Tibber auch noch diesen kleinen Nupsi da irgendwie kaufen können, den man dann an sein, also nicht, wenn man kein, wenn man zwar schon einen digitalen Stromzähler hat, aber eben keinen Smart Meter. Smart Meter heißt ja immer, dass er direkt zum Stromanbieter funken muss, was du gerade verbrauchst.
Okay, das ist quasi der, der große Unterschied, weil ich habe jetzt auch überlegt, genau. Wir haben aber, glaube ich, nur einen digitalen.
Und genau.
Mit dem könnte ich jetzt quasi die Live-Daten von meinem Stromanbieter zurückhaben oder hat der nur die nur oder genau. Wie ist
es
dann? Wenn
du nur einen digitalen hast, siehst du nur, was rein und was rausgeht. Das Ding ist also nicht online. Da bräuchte man jetzt quasi noch so einen kleinen Raspberry Pi mit Funkmodul, der dann tatsächlich
nochmal den Strom misst.
Ja, oder so einen Strom. Nee, oder so. Dann das Messen tut das Ding das ja schon, aber jemand muss den Strom halt oder müsste jetzt dem Anbieter noch signalisieren, okay, was verbrauchst du gerade? Und dann bräuchtest du zum Beispiel nicht mehr, musst du nicht mehr ablesen. Also beim digitalen Stromzähler kriegst du ja immer noch die Aufforderung, einmal im Jahr. Updates bestimmt auch alle, also ich musste das gerade wieder machen, melden, wie viel Strom er verbraucht hat und bei mir auch, wie viel ich eingespeist habe. Das muss man dann bei einem Smart Meter nicht mehr machen.
Dann kriegt er das direkt. Okay. Dann kriegt er das direkt zugeschickt quasi.
Der kriegt das direkt zugeschickt. An der Stelle muss auch mindestens 4G-Netzwerk, also Funk, zur Verfügung stehen, sonst bauen sie da auch keinen ein. Und ich kriege jetzt nächste Woche tatsächlich einen Smart Meter. Deswegen wird dann nächste Woche Donnerstag auch unser Binärgewitter Download-Server mal kurz weg sein, weil man ja Keller.io mal kurz abschalten muss. Wird also ganz kurz weg sein. Sagen so eine Stunde oder sowas. Genau, und dann habe ich auch einen Smart Meter. Ich war ja immer ein bisschen kritisch, ob man das überhaupt braucht und ob man das will, weil wie gesagt, der Anbieter natürlich aus solchen Daten eventuell auch rauslesen kann, wann machst du die Spülmaschine an, wann machst du die Waschmaschine an, wann lädst du dein Auto auf oder so. Aber ich meine, wir haben dadurch, dass wir eben diese vielen Server im Keller haben, ja jetzt sowieso einen relativ hohen Stromverbrauch. Ich habe auch vor Jahren mal ein Interview zu diesem ganzen Thema gemacht. Da kam das so ein bisschen auf, auch aus so einer Open-Source-Ecke, Volkszähler hieß das. Mal vielleicht auch nochmal verlinken. Das war quasi ein Smart Meter im Selbstbau.
Also quasi ein Anbau für deinen digitalen oder auch analogen Zähler,
genau,
oder? Das war so das, die Idee.
Genau. Wo du dann wirklich einen Aufbau auf deinen digitalen Zähler oder eben dann noch deinen Ferraris-Zähler, der jetzt immer so dreht, hattest, wo du den Stromverbrauch eben ablesen kannst. Genau. Ja, ich habe mich dann jetzt trotzdem dafür entschieden, mir eben so einen Smart Meter zu holen. Der Vorteil ist, dass ich dann tatsächlich zu einem dynamischen Stromtarif wechseln kann und hier ich dann eben auch, es gibt ja immer mal wieder Stunden, wo der Stromtarif quasi ins Negative geht.
Ja.
Ich meine, du hast immer noch Gebühren drauf, also und
die sollten auch negativ dann sein, fände ich, ja.
Ja, das wär gut, ja. Nee, aber es kann trotzdem sein, dass du dann mal irgendwie, also der Strom an sich ist negativ, ne, durch die Gebühren geht er dann trotzdem nochmal ins Positive, aber du hast ja irgendwas für 12 Cent oder sowas dann deinen Strom. Und wo er gerade teuer ist, so die Zeit zwischen 20 und 22 Uhr, vielleicht schon 19 bis 22 Uhr. Da ich aber eine Batterie im Keller habe, ist das gerade so die Zeit, die man auch gut überbrücken kann.
Ich glaube, ein Smart Meter brauchst du auch ab 7 Kilowatt Photovoltaik.
Ja, habe ich, genau, das würde bei mir auch kommen, jetzt sowieso. Okay. Also irgendwann würden sie mir sowieso einbauen, nach den neuen gesetzlichen Regelungen, genau. Ich habe jetzt aber manuell gesagt, ich hätte gern einen, damit ich jetzt auf diesen dynamischen Stromtarif eben wechseln kann, um dann zum Beispiel auch zu sagen, okay, ich will das Auto laden, wenn der Strom gerade billig ist. Ja, auch jetzt im Winter, wo gut meine Solaranlage sehr wenig produziert, aber dafür haben wir dann halt immer noch den Wind. Es gibt halt trotzdem Tage, wo das einfach trotzdem sehr billig ist, dann halt den Strom dann halt ins Auto zu tanken oder in die Batterie auch zu jagen. Also ich kann dann auch sagen, okay, obwohl gerade irgendwie keine Sonne scheint, lad mir jetzt mal bitte aus dem Stromnetz meine Batterie auf, die im Keller steht. Und wenn dann der Strom dann um 20 Uhr wieder teuer wird, dann kann ich halt den billigen Strom, den ich tagsüber oder den ich dann in der Nacht, weil ab, weiß ich nicht, 3 Uhr nachts ist halt so windig, dass der Strom wieder ins Negative geht, dann kann ich mir wieder mal da meine Batterie aufladen. Also solche schönen Sachen kann man machen. Und noch aber viel mehr.
Und du zahlst jetzt für den Smart Meter?
Ich habe jetzt, also ich habe jetzt
weil hier auf der Webseite steht jetzt irgendwie, das kostet Geld.
Genau, das kostet, kostet jetzt einmalig 100 Euro, dass ich mir den Smart Meter jetzt vorzeitig hole. Ne? Also wie gesagt, da ich eine große Solaranlage habe, würde ich den eh irgendwann bekommen. Da ich ihn aber jetzt schon haben will und mir ausgerechnet habe, dass ich die 100 Euro locker spare in den nächsten Monaten, dann habe ich mir den jetzt tatsächlich schon vor 3 Monaten bestellt und jetzt wird er eben eingebaut nächste Woche.
Okay, alles klar. Und für alle anderen kostet jetzt 30 Euro.
Kostet da jetzt, genau. Wenn, das ist ein bisschen tricky rauszufinden bei deinem Stromanbieter, wo er dann das Formular versteckt, um das zu bestellen. Also ich hatte dann halt tatsächlich letztes Jahr schon mal geguckt, wo ist es bei mir? Ich habe dann auch eine Mail hingeschrieben. Und dann kam ein Brief zurück. Ja, es ist
stark.
Ja, ja. Schön. Also du beschreibst es über das Kontaktformular, ne? Und obwohl ich ja da irgendwie meine Daten schon eingeben muss, auch wenn ich was ablese, habe ich ja ein Kundenkonto bei denen und gebe halt ein, okay, hier, ich habe so und so viel eingespeist, ich habe so und so viel bezogen. Und darüber habe ich einen Kontakt Dings gemacht, was zurückkam, ist ein Brief. Ja, sie müssen hier auf der URL, die musst du dann natürlich wieder abtippen, weil es ist ja jetzt nicht so, als hätten sie da irgendwie einen QR-Code oder so. Du denkst dir, ey, was zum Teufel? Genau, also es kam ein klassischer Brief zurück. Ja, hier unter dieser URL können sie das Ding bestellen. Und dann habe ich halt das kurz gegengecheckt. Also beim O-Strom-Tipper und so ein paar andere hatten sich eh zu so einer Smart Meter Initiative in Deutschland zusammengeschlossen. Die bieten dir an, dass du das bei denen bestellen kannst und sie gehen dann halt zu deinem Messstellenbetreiber, Anbieter und setzen das dann halt um. Und das war über O-Strom tatsächlich ein bisschen billiger, als das zu meinem Anbieter direkt zu gehen. Das hat irgendwie 15 Euro mehr gekostet. Da habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das jetzt über O-Strom. Und aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, wenn ihr wollt, einen Smart Meter zu bestellen, müsstet da halt eben auf bei eurem Messstellenbetreiber gucken, wer das ist. Ja. Und dann könntet ihr dort sagen, ihr wollt einen haben und sie dürften halt zurzeit nur 30 Euro von euch verlangen, dass dann jemand vorbeikommt und ihn einbaut. Seid aber... Ja, also es wird 3-4 Monate mindestens dauern. Ja.
Tja, aber ist ja immer noch Deutschland. Also wir können hier nicht hier von heute auf morgen, Ingo, das geht nicht. Das gute Dinge müssen langsam sein, sonst sind sie nicht gut.
Ja, aber auch durch die neuen gesetzlichen Regelungen ist es halt auch so ein bisschen, also die berechnen dir ja auch, dass du diesen Smart Meter dann hast. Ja, ist ja, aber auch ein normaler digitaler Zähler oder auch dieser alte Fahrradzähler, die kosten auch so und so viel Euro im Jahr und das wird umgerechnet auf deinen Stromtarif. Die Smart Meter sind ein bisschen teurer, aber es ist jetzt auch gedeckelt. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber es ist auch nicht mehr so, dass ich glaube, vorher durften sie da 120 Euro im Jahr oder sowas verlangen oder sogar noch mehr. Das ist jetzt auch ein bisschen eingegrenzt, sodass der Unterschied auch nicht mehr so groß ist zwischen einem normalen digitalen Zähler und einem Smart Meter, weil ich meine, sorry dafür, dass sie dir dann so einen kleinen Raspberry Pi irgendwie daneben stellen, wäre das schon eine Frechheit, da irgendwie jedes Jahr 200 Euro zu verlangen.
Naja, klar.
Genau, also das jetzt mal zu meinem aktuellen Stand. Ich kann nächstes Mal noch, wie gesagt, ein bisschen mehr dazu erzählen. Bisher habe ich jetzt mit O-Strom gute Erfahrungen gemacht. Tibba hat ja letztens mal so ein bisschen Daten verloren. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt, also auch noch im Vergleich zwischen den beiden, dann eher erstmal für O-Strom entschieden, weil er war auch noch ein Tick billiger. Und da ich dieses Nupsi mit dem Tipper halt so viel Werbung macht, jetzt nicht brauchte, bin ich zu O-Strom gegangen und habe es jetzt erst einen Monat, also wir gucken jetzt mal, wie es die nächsten Monate wird, aber bisher, ja, bisher okay. Und dann muss ich jetzt aber demnächst auf den dynamischen Stromtarif wechseln und dann wird es erst richtig lustig. Dann mal gucken, wie viel sich dadurch sparen lässt.
Ja. Ja. Was so jetzt mit den Smart Metern auch dazu kommt, ist, dass sie Haushalte dimmen können, wenn, also quasi den Verbrauch eindämmen, wenn du zum Beispiel ein Auto hast und jetzt irgendwie, keine Ahnung, Strom knapp wird im Netzwerk oder sowas. Das ist wohl irgendwie jetzt auch eine von den großen Ideen gewesen. Ich hab gedacht, es ist nur in den USA so, aber es wurde dann hier auch so angedacht. Ich meine, macht ja auch irgendwie Sinn, das Netz da quasi nicht zu überlasten, wenn du die Chance hast, da auch das zu machen.
Ja, wobei das jetzt nicht wirklich direkt angewendet wird und ich glaube, sie dürfen maximal 80%.
Genau, sowas.
Also es heißt jetzt nicht, dass sie dir alles wegnehmen können. Und jetzt, ja, wenn ich hier alles anschalte, ziehe ich halt auch mal locker mehr als 10 kW. Vielleicht auch eher 16 kW, wenn sie mir dann ein bisschen was wegnehmen. Ja, mein Gott, juckt mich dann halt auch nicht so richtig.
Es geht auch, glaube ich, eher so um Wärmepumpe und Autos laden, das, was jetzt da quasi in irgendeiner Überschrift stand.
Und ich meine, das können sie gern machen, wenn ich aber gleichzeitig irgendwie vom Dach irgendwie 12 kW krieg. Ja.
Ja, das ist ja auch dann für dich kein Problem, ja.
Also, ja, das wird aber heißer diskutiert, als es bisher gekocht wird, irgendwie.
Naja, auf jeden Fall.
Ich habe erstens noch nicht das Gefühl, dass sie, ja, sie haben vielleicht jetzt die gesetzlichen Möglichkeiten, das zu machen, aber ob sie schon die technischen ausgereiften Möglichkeiten haben,
das ist auch eine gute Frage.
Glaube ich noch nicht mal.
Aber wo ich mir sowas gut vorstellen kann, ist zum Beispiel so ein Texas, ja, wo die schon öfter solche Probleme hatten, da wird das komplette Netz zusammenbricht,
ja,
dass du dann
genau,
sowas dann vielleicht verzögern dann, kannst wenigstens. Ja,
das wäre schon bricht halt das Netz zusammen
ganz,
bei denen.
Ganz praktisch,
ne? ja. Genau, das ist halt auch immer die Frage. Ne? Also willst du stattdessen, dass das Netz komplett zusammenbricht, dann hat niemand mehr Strom.
Für zwei Tage oder drei Tage oder was auch immer diese Zeiten da waren.
Statt, dass alle ein bisschen was sparen und trotzdem kann halt irgendwie noch jeder kochen. Und ja, es wird niemand dadurch erfrieren, also niemand, also die Werbepumpe wird nicht so weit runter gedimmt, dass du erfrierst, also das ist alles so, meh, ja.
Nee, das ist schon, also wie gesagt, ich fand die Sache auch eher cool eigentlich, dass man da versucht, das Netz so zu entlasten oder auch quasi so zu planen, dass man dann, dass halt mehr ist als nur irgendwie ein dickes Kabel. Ja, ist ja schon cool irgendwie.
Aber das war tatsächlich, also da ist die Ampelregierung, was sie dann noch letztes Jahr auf den Weg gebracht hat, dass das jetzt tatsächlich so schnell kommt und umgesetzt wird. Also Digitalisierung im Strombereich sind sie tatsächlich angegangen. Ja, und auch durch die ganzen Sachen, Vereinfachung von Solar, da hat sich schon einiges getan. Das merkt man ja auch. Sie können es ja auch angucken, wie gerade Wind zugebaut wird und wie Solar zugebaut wird, während Wind irgendwie fast gar nichts passiert ist. Sind die Vereinfachungen für diese Stecker-Solaranlagen haben tatsächlich dazu geführt, dass es irgendwie, keine Ahnung, jetzt ein paar Millionen davon gibt.
Ja,
das ging
cool.
Dann tatsächlich schnell.
Und jetzt ist aber auch wieder natürlich Zugzwang. Was macht man mit der überverfügbaren Leistung?
Die dürfen, bei den Steckersolaranlagen dürfen ja gar nicht eingespeist werden.
Ja,
was heißt gut, dürfen schon.
Aber es ist halt so wenig einfach.
Ja, und du kriegst ja nichts dafür, ne? Also,
ja, viel zu wenig.
Meistens, ja, wenn dann steckst du dir halt vielleicht noch so eine Batterie dazu, dass du das noch ein bisschen optimierst.
Ja. Nee, auch nicht nur für dich, sondern auch quasi für die großen Netze. Je mehr Solar ist, desto mehr musst du auch quasi die Batterie, den Strom halten. Und ich glaube, mit Akkus kann das schon gehen, muss halt jetzt noch weiter ausgebaut werden. Und Akkus sind sehr billig geworden. Das ist schon cool.
Ja. Ja, wie gesagt, wenn das jetzt mit diesem dynamischen Stromtarif ein bisschen oder super klappt, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, noch ein bisschen mehr in den Keller zu stellen. Weil ins Auto kriege ich zwar Strom rein, aber noch nicht raus. Also entweder müsste man sich dann entsprechendes
Auto... Was heißt, du kriegst nicht raus?
Ja, das Auto
nur
kann nicht zurückspeisen.
Ja? Und das, dann ist es wieder aus der Batterie raus, oder?
Ja, also, aber
genau.
Ich, was ich, was ich hier,
das fahren. Billigste, was du
Ingo, kaufen. Ingo, du siehst die Vision einfach nicht. Die Vision ist, dass du dein Auto dann auf so ein Ding stellen kannst und dann kannst du das Auto fahren.
Ja, Dynamos,
und dann
ja.
Generierst du wieder Strom. Das ist Big Brain. Da stirbt er mal kurz. Kannst du nichts machen, aber Ingo, das die 1000 Euro Idee.
Genau, du machst einfach ja, Dynamos okay. Drunter unter deinen Augen. Ja,
mindestens 1000.
I see. Ja, genau. Nein, das Billigste, was du kaufen kannst an Batterien, ist eine Batterie mit 4 Rädern. Und es wäre natürlich einfach viel lustiger, wenn man den Strom, den man zu viel produziert, schnell ins Auto steckt. Und weil es ja eher ein Stehzeug als ein Fahrzeug ist, dann auch wieder sein Haus damit bestromen.
Du musst doch nicht mal anmelden dann, wenn es bei dir nur zu Hause steht als Akku. Dann kannst du dann direkt digital abmelden.
Ja, ist einfach nur eine, genau, fährt einfach nur auf dem Hof rum. So leicht sich runterfährt.
Es steht auf dem, steht auf dem Hof.
Ja, nee, also es gibt viele lustige Sachen, die man damit machen kann. Ich werde euch davon berichten und
wir haben keine andere Wahl.
Genau. Ihr müsst zuhören. Okay, was haben wir noch?
Raspberry Pi. Du hast ja gesagt, diese Stromzähler sind einfach so fancy Raspberry Pis.
Ja,
das
sind es tatsächlich auch.
Da gibt es jetzt einen mit 16 Gig Memory.
Toll.
Ja. Den neuen Fünfer.
Genau.
Finden wir gut.
Ja, ich habe mir gedacht, ich würde mir, glaube ich, dann langsam eher für den Preis, den die jetzt da schon mittlerweile aufrufen, was stand hier? 140, ne?
Ja.
140 Euro. Ja, fast, naja.
Da kannst du dir halt fast schon so ein shitty Office,
ja,
wie heißt
genau.
Das Terminal PC-Dingsy kaufen.
Ja.
Ist halt schon, also, es wird halt ein bisschen teuer langsam. Das ist halt ein bisschen das Problem. Die müssen mit dem Preis wieder runter. Das ist einfach Raspberry Pis. Das Coole war ja, dass du diese Dinge kaufen konntest für, weiß ich nicht, 40
billig.
Euro oder so.
Billiggeld, ja.
Billiggeld. Und jetzt, ja.
Zu teuer.
Es wird zwar immer mehr ein guter Computer, aber es wird halt auch immer sehr viel teurer. Was schon so ein bisschen unfortunate ist. Aber auf der anderen Seite, wenn du dein Kubernetes hier auf dem Raspberry laufen lassen möchtest, ist schon geil, wenn das ein bisschen mehr.
Ja, aber dann kannst du ja auch gleich einen normalen Computer holen. Braucht man diesen Shit Raspberry Pi Zeug Krams nicht mehr. Der irgendwie viel zu krasses Netzteil braucht, was außerhalb von allen Specs ist und alle möglichen anderen Probleme hat. Kannst du auch einfach einen normalen Computer holen, also ein,
ja,
so ein Film-Client oder ein Laptop.
GPIOs da und kannst total.
Aber ja, denk an die ganzen GPIOs, die du für dein Kubernetes-Cluster brauchst. kannst du quasi einen Container hoch und runter fahren mit jedem GPIO-Port.
Ja, für so. Jeden Pin hast du einen eigenen Container. Das wie das funktioniert.
Dann gibst du den durch quasi, ist perfekt einfach.
Ja, also keine Ahnung, ich habe hier auch so diese Intel Nux. Die kosten zwar immer noch ein bisschen mehr, also ich habe nicht einen von Intel.
Aber die gibt es auch nicht mehr von Intel, gibt es nur noch von Asus.
Ja.
Die haben das Ding übernommen. Ja, aber sowas in der Art, da gibt es ja auch diese ganzen anderen Thin Clients von den verschiedenen, von HP und von irgendwas. Ja. Die gibt es ja auch noch alle. Oder von Lenovo, die Thin Clients.
Ja.
Und wenn du die gebraucht, quasi von der Firma, also quasi irgendwo
eBay,
von der Firma abgefallen, benutzen kannst, ist schon gut.
True.
Meistens sind die cool genug.
Genau, das ist so dann. Unsere 5 Cent dazu. Oder 2 Cent, oder wie war das?
Wie viel Cent? 50.
50 Cent. 50 Cent
also
50 war doch.
Cent dazu. Ist uns ein bisschen zu teuer, aber vielleicht habt ihr irgendeinen Anwendungsfall, dass ihr den neuen Pi 5 mit 16 GB RAM braucht, dann könnt ihr euch den jetzt kaufen. Für alle anderen gibt es auch immer noch die mit weniger RAM zu kaufen. So, deine coole News. Steam Deck OS, nee, Steam OS, also das OS, was auch auf dem Steam Deck läuft. Das ist mal ein Arch Linux, ne? Ein Arch Linux Kloden mit KDE Plasma als Desktop. Schön angepasstes Ding. Das läuft auf meinem Steam Deck. Läuft jetzt auch auf, ich glaube, das ist Lenovo, ne? Lenovo Legion Go S, also auf anderer Hardware. Entweder man holt sich das SteamOS und packt das irgendwie auf seine eigenen Sachen, da gibt es ein paar, für die das jetzt mittlerweile zur Verfügung steht, oder tatsächlich dieses Lenovo Legion Go S ist dann halt offiziell unterstützt. Da ist dann offiziell SteamOS drauf und das heißt dann auch Powered by SteamOS. Dafür muss Lenovo dann halt ein bisschen was abgeben und Steam hat danach so ein bisschen seinen Daumen drauf und zu gucken, dass die Steam-OS, die sie so verkaufen, irgendwie alle gleich funktionieren. Kann man auch irgendwie nichts dagegen haben. Auf jeden Fall mehr schön, dass mehr Linux-Handhelds da draußen sind, wo sich viele tolle Spiele drauf spielen lassen. Und wenn ihr auch irgend so eine Konsole habt, so eine mobile Konsole, könnt ihr auch mal gucken, ob es vielleicht auch schon SteamOS dafür gibt, ohne dass es jetzt damit verkauft wird. Ja, ist mehr Linux auf Spielkonsolen, finde ich gut.
Ja, ist schön zu sehen auf jeden Fall. Ist schon echt so.
Genau. Ja, das dazu. Gucken wir mal, wie sich diese Welt noch entwickelt. Und ich fände es auf jeden Fall schön. Also ich habe mir letztens wieder dann doch nochmal ein Spiel gekauft, wo dann auch nur Windows stand. Ich meine, man konnte es unter Steam Deck spielen, aber es wäre halt einfach schöner, wenn es mehr lokale Linux-Games gibt und ich nicht hier diese Proton-Schicht und sowas brauche. Kam dann auch gleich hoch und hat gesehen, ja, ich bin noch nicht so für Proton getestet, Sag, ja, wegklicken, es ging dann auch.
Hauptsache, es funktioniert.
Ja, es funktioniert auch, aber ich meine, sie können es auch gleich für Linux produzieren, was soll das?
Echt mal, die sollen aufhören mit diesem Shit da.
Genau,
die mehr Linux. Windows, dieses Windows wird sich eh nicht mehr durchsetzen, da glaube ich nicht dran.
Wenn die das für FreeBSD produziert haben, für die PlayStation, dann sollen sie es auch wohl für Linux produzieren,
ja,
so ein Quatsch.
Ja, ist schon ein bisschen komisch, oder? Verstehe ich auch. Okay, und dann noch eine, es ist ja gerade die CES, die Consumer Electronic Messe da drüben, wo die Wälder ja auch gerade wieder doll brennen. Und das fand ich irgendwie die News, die mich, weiß ich nicht, ich gedacht, what the fuck? Es gibt jetzt ein Notebook mit ausrollbaren Displays, wird dann immer größer. Es geht dann nach oben, es wird größer.
Stark.
Lenovo, warum? Was tut ihr? Ich weiß nicht, warum man das braucht. Sieht einfach nur witzig und strange aus. Aber okay.
Mehr Display?
Ja.
Mehr Display, mehr gut.
Okay.
Display go up, people happy?
Okay.
Oder? Es sieht echt albern aus. Ja,
es sieht total albern aus. Aber gut, aber vielleicht muss man es erstmal bedient haben, um zu wissen, ob man das wirklich braucht. Aber zurzeit denke ich mir, nee. Sieht so scheiße aus. Sieht einfach doof aus. Ich mir vorstelle, du siehst da, wie da einer sich das Ding da hochfährt. Also, nee, irgendwie, keine Ahnung.
Findest du nicht gut.
Würde ich nachdenken. WTF.
Das ja, kommt.
Okay, du sagst, es kommt. Ich bin skeptisch. Ich glaube,
ja, das ich glaube, das ist so wie diese Ausklapp.
Klapphandys.
Ja, Klapphandys.
Ja, auch behindert. Das stimmt, ja.
Das, ja, es gibt's und ich kenne auch Leute, die das benutzen und man sieht auch immer wieder mal Leute, die sowas haben, aber irgendwie so im Großen und Ganzen habe ich nicht das Gefühl, dass sich das durchgesetzt hat. Das ist so ein Nischending, da gibt's halt eine Handvoll Leute, die das geil finden und für die ist das cool.
Für den Rest. Was ich da vielleicht ganz gerne hätte, wäre so eine komplette, so eine Zeitung, aber so halb transparent, so wie aus diesen Filmen, weißt du, die dann so aufklappst, digital, aber ist eigentlich wirklich ein Bildschirm.
Warum?
Ist geil einfach. Zukunftsmäßig.
Weil es im Film immer und weil es futuristic ist.
Ja, und dann können die Leute auch von einer Zeit zugucken. Nee.
Hast du wirklich einen Use Case, wo du sagst, so, ja, für das hätte ich das gerne.
Ist mehr, ja, weil es halt ein riesen Bildschirm ist dann. Das ist ja schon ein Unterschied. Weil das, was sie da gezeigt haben, ist irgendwie so ein halber Bildschirm mehr, aber wenn du quasi 10-mal mehr Bildschirm hast. Das wäre geil. Oder 50% mehr Display sagen. Ja, das ist nicht genug. Das reicht uns nicht.
Ich weiß nicht, ob man so viele Dinge.
Ja, zu Hause hast du auch große Bildschirme. Stell dir vor, du kannst große Bildschirme mitnehmen.
Ja, aber du hast ja auch auf dem großen Bildschirm irgendwie nicht so. Also.
Doch.
Nee.
Also du kannst ganz schön viel Lines of Codes anzeigen.
Ja, aber ich finde, es hat so ein Limit von Dingen, die du dir anschauen willst. Sky ist der Limit, Mann.
Ja.
Ja, da glaube ich nicht dran. Ich
glaub, ja, also meine Sichtweite von meiner Brille ist das Limit, aber also solange ich das quasi noch gut lesen kann, da hätte ich gerne so viel Bildschirm.
Hm.
Ich muss auch nicht in die Hand nehmen. Ich könnte es auch quasi projiziert haben oder so.
Ja, es könnte vor dir her floaten.
Ja. Ja, das war, ja.
Ja.
Reicht. Ja. Ja, also das, was da jetzt gerade ist, reicht mir auf jeden Fall auch nicht. Das ist Quatsch.
Ja. Okay.
Es gab schon mal sowas. Hat das Lenovo auch gebaut? Das ThinkPad, wo du es da an der rechten Seite ausziehen konntest. Ah. So wie so ein, wie so ein, wie so ein, ja, Pickel, ja, den du ausziehst.
War das Lenovo?
Ja, ich glaube schon.
Ich weiß nicht mehr, aber ja, ich erinnere mich schwach.
Small Screen in Display Laptop. Das Setting, Videos. Ich guck mal, ob ich den finde.
Tja. Ja, also wenn du ihn findest, kannst du den ja noch.
Ja, ich kann das hier noch verlinken. Das ist aber
verlinken und sonst, ja. Stellt euch vor, da gibt es so ein Mehrscreen und der,
ja,
kann
man ausziehen.
Ja,
ich hab's gefunden. Und zwar das ThinkPad W700 DS war das. Von vor 100 Jahren. 2008.
Ach, okay. Ja. Die machen einfach gerne so einen Scheiß, glaube ich.
Ich glaube auch.
Ich glaube, die haben einfach ein paar Engineers, die das halt lustig finden, so, was wäre, wenn wir hier
mit welchem Display Quatsch noch kommen wir durch?
Ja. Irgendjemand im Meeting hat gesagt, weißt du, was lustig wäre? So ein Display auf der Seite. Und dann hat halt niemand Stopp gesagt und dann haben sie es gebaut.
So, ich finde, das sieht so ein bisschen aus, als würde so einer von der Seite so reingucken. So, kuckuck.
Ja, nice. Gut, wenn wir schon bei Laptops sind. Es gibt ja diese Dell XPS Laptops.
Gab's, ja.
Mhm. Und die gibt's jetzt nicht mehr, genau. Die gab's. Weil die haben das jetzt irgendwie. Also, Ich meine, die Laptops, so wie ich das verstanden habe, die Laptops wird es immer noch geben, aber sie haben das Branding geändert. Und es gibt halt Dell Laptops, Dell Pro Laptops und Dell Pro Max Laptops.
Ja. Und zwar, das Beste ist, du nimmst den Dell Pro Max Premium. Oder echt, denkst, was habt ihr gesoffen?
Ja.
Ich will das Dell Pro Plus.
Ja.
What?
Ja, Dell, also
Pro Max Plus.
Nee, fairerweise. Fairerweise muss man sagen, die XPS und dann war es ja einfach irgendwie 4 Zahlen und 100 verschiedene.
Die Zahlen bleiben ja auch noch irgendwo versteckt.
Edition.
Die trotzdem.
Also, wenn sie es schaffen, das Line-Up ein bisschen kleiner zu machen,
Nee, also es ist bloß, du weißt jetzt gleich, wenn du sagst, du willst ein Dell Pro Max Premium. Es ist halt dann die alte 7 oder 9, 7, 6, 5 oder so. Im Endeffekt ist das schon das, bloß dass du jetzt schon vorher schon durch diese Abstufungspyramide weißt, wo du rauskommst.
Wie krass du bist, wie Pro, Ultra, Max, Deluxe, genau. Version.
Kein also Deluxe, Dell sorry. Pro sind so die vorher irgendwie Dell Latitude 7 irgendwas waren. Dell Pro Max sind die Dell Latitude 9 irgendwas waren.
Das war vorher zu einfach.
Ja. Ja, Dell hatte uns da letztens auch schon eine Präsentation gegeben, wo ich gedacht habe, okay, naja.
Das Beste ist, du musst dir überlegen, da war so ein Typ, der hat sich überlegt, so scheiße, wie soll ich den Leuten diesen Quatsch erklären?
Ja. So ist es halt. Die heißen jetzt nicht mehr so.
Ja, Dell Pro Max Premium Plus.
Zahlen sind ausgegangen, jetzt gibt es nur noch Adjektive.
Ja, naja. Wird man sich auch dran gewöhnen, aber
weiß ich nicht.
Schon schade.
Nur wenn man die Dinger kaufen muss, würde ich sagen.
Ja, wir kaufen halt immer Dell bei uns auf Arbeit, deswegen.
Ja, ja, okay. Dann musst du dich dran gewöhnen. Dein Dell Pro Ultra Max.
Ja.
Ich meine, die Laptops sind schon gut, kann man nichts sagen. Ja. Linux läuft ordentlich
Linux,
drauf.
Also, weißt, ich kann sagen, ich will so ein Linux-Gerät da. Und dann kriegst du den halt mit Linux
direkt. Okay. Ja, ist schon okay.
Und das war. Ja, das war schon immer gut. Und das machen die auch schon jahrelang so. Ich glaube, das bei Lenovo ist das auch so, ne? Da kannst du auch sagen, hier mit Linux.
Ja, du kriegst den, du kriegst den ohne.
Genau, aber
normales
das war bei Dell auch früher schon so. Du konntest zumindest sagen, du willst es ohne Betriebssystem haben. Ich glaube, meinen ersten Dell gab es dann mit FreeDOS oder so. Dafür musstest du halt die Windows-Lizenz dann nicht bezahlen und irgendwann haben sie dann ja auch umgestellt und konntest dann direkt mit Linux bestellen und es war schon cool. Genau, ja, Namensschema von Hardwareherstellern. Okay, Themen. Kommen wir zu den Themen. Was habt ihr? Zumindest.
Themen?
Ja, also zumindest bei euch am Stand, beim Kongress hat das doch kurz auch für Verwirrung gesorgt. Da kannst du doch mal zwei, drei Sätze erzählen. So.
Also, was sind zweimal die gleiche oder was?
Ja, es haben zwei unterschiedliche Leute hier reingepackt.
Einmal Tarnkappe Info, Premium, Premium Primärquelle.
Primärquelle.
Und das eine Mal Heise. Lies mal die von Tarnkappe.
Was, Heise? Kennt man das? Habe ich noch nie gehört. Heise, nee, Heise was?
Was ist ein Heise?
Was ist ein Heise? Ingo Heise, ist Heiser.
Heisenberg.
Heiser. Ja. Heisenberg. Ja. Das ist dieser Bug, oder?
Heiser.de. Ja. Ist der Ingo immer drauf.
Genau, also weil der Chat der Chat hat gesagt, das klingt hier alles verzerrt und ich habe gesagt, es könnte auch einfach meine Stimme sein, die so komisch klingt. Ja, sorry.
Ja, das kann ja gut möglich
jetzt
sein.
Jetzt die Filter.
Was? Genau, also, genau, es gibt von der EU gibt es diese Richtlinie, die unter anderem für dieses Chatkontrolle Stand, ja, also dieses, das quasi geguckt werden kann, was, was die Leute chatten. Das ist aber nur ein Teil davon. Es gibt zusätzlich noch den Beschluss, dass Pornofilter für Betriebssysteme kommen sollen. Oh, das ist Bundesländer, sorry, ist nicht EU-Ebene, das ist irgendwie eine andere Ebene gewesen. Genau, was das bedeuten soll, ist, wenn du quasi in ein großes Betriebssystem bist, zum Beispiel ein Microsoft Debian. Windows.
Achso.
Ja, nicht Debian. Das ist genau das Ding, ja. Ein Nicht-Debian, sondern entweder ein Microsoft Windows oder ein Apple-Betriebssystem, wo du dich quasi über so ein Cloud-Login einloggen kannst, ja, wo du dich da quasi authentifizierst. Da soll ein Pornofilter aktiviert sein, wenn du noch keine 18 Jahre alt bist. Das ist so die Grundidee, ja, des Jugendschutzmedienstaatsvertrag, da kommt es her, sorry, das nicht EU, sorry. Genau, und das kann man ja sagen, ist irgendwie verständlich für große Betriebssysteme, aber was ist denn mit Linux? Was ist denn zum Beispiel mit einem
Nixos.
Debian, mit einem NixOS, genau. Und die Antwort ist eigentlich, ist dieses oder sollte dieses Gesetz nicht zutreffend sein für dieses Betriebssystem, für diese kleinen Betriebssysteme, weil wie willst du das quasi durchsetzen oder wie willst du das, also wie soll das quasi durchgesetzt werden? Du kannst ja quasi nicht.
Darfst deine Linux-Distribution nicht mehr runterladen, außer aus dem Darknet.
Genau, du darfst, ja genau, das wäre eine Möglichkeit, du könntest quasi sagen, als Linux-Distribution, ja okay, Deutschland, nein danke, ist zu kompliziert mit Jugendschutz, Medienstaatsvertrag und kann man jetzt leider nur noch aus Kanada runterladen, weil da gibt es das Gesetz nicht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit dieses Umsetzen für Open-Source Betriebssysteme und für diese Szene, würde ich sagen, ist fragwürdig. Und entsprechend dem kam auf dem 38C3 eine Dame, die für Debian, was macht sie da auch irgendwie so, Rechtsfragen. Sachen, ja. Genau, ich weiß nicht genau, wo sie da genau stand. Ich habe den Namen natürlich auch nicht gemerkt, weil ich sehr schlecht mit Namen bin. Jedenfalls kam sie vorbei und hat gesagt, so ja, sie ist jetzt gerade quasi bei den anderen Linux-Distributionen auf dem Kongress unterwegs und versucht da Ansprechpartner zu finden, die quasi das nochmal klarstellen oder quasi nochmal sagen sollen, den entsprechenden den Politikern, dass das nicht für diese kleinen Distributionen gilt. Also jede Distribution muss sagen eigentlich, wir können das nicht umsetzen, wir machen das nicht. Und ihr müsst dafür sorgen, dass in dem Gesetz drinsteht, nicht für diese kleinen Distros, sondern nur für die großen. Und ein Grund, warum sie gesagt hat, bei Debian ist es relativ schwierig, weil Debian ja nicht quasi so ein Gremium hat, was irgendwas bestimmt, sondern alle Entwickler von Debian sind immer berechtigt, quasi abzustimmen. Und bevor du da irgendwas machst, musst du quasi so ein, ich weiß nicht, das hat so einen Namen, so eine Anfrage stellen, dann wird das quasi zur Diskussion gegeben bei Debian, dann dürfen alle Entwickler dort mitdiskutieren und am Ende kommt da irgendwas bei raus, dass man irgendjemanden einen Brief schickt oder nicht. Ja. Das ist bei Debian so. Bei anderen Distributionen, wie jetzt zum Beispiel bei NixOS oder bei, ich weiß gar nicht, wie es bei Arch ist, gibt es quasi so einen Kern, Kern von Entwicklern, beziehungsweise irgendwie ein Gremium oder ein Steering Committee oder wie auch immer das jetzt gerade heißt, was diese Sachen einfacher umsetzen kann oder einfacher quasi zu einem Ziel führen kann. Und entsprechend ist jetzt quasi das auch bei Nixos mit wenigstens auf dem Issue-Tracker gelandet. Nicht auf Nixpackages Issue-Tracker, wo irgendwie eine Million Issues auf sind, sondern es gibt da quasi ein extra Organisations-Repository, wo das getrackt wird, wo quasi diese Frage dann auch offen ist. Ich weiß nicht, ob da schon was passiert ist. Ich such's mal. Genau. Genau, also die Frage ist quasi, ob diese Pornofilter für Betriebssysteme, die nicht Windows, Microsoft Windows und Apple, macOS sind, ob die dafür gelten.
Gelten, weil es diesen Cloud-Zwang da auch nicht gibt.
Genau, oder diesen gelten sollten auch, ja, das ist ja auch immer die Sache.
Okay. Ja.
Genau, das ist jetzt quasi erstmal noch offen, weil das ganze Ding ja auch noch nicht scharf ist. Ist quasi jetzt immer noch in der Diskussion auch, aber vielleicht kommt da was, vielleicht geht's weiter, vielleicht gibt es da noch eine Ausnahme, was muss quasi klargestellt werden, dass es nicht so geht für diese kleinen Distros. Weil, ja, also du kannst quasi nicht, kannst ja nicht erzwingen. Du hast keine Möglichkeit jetzt, es gibt keine zentrale Instanz, wo sich alle Leute mit ihrem NixOS anmelden oder so. Das hast du halt nie.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Was soll ich sagen, ja? Das ist schon richtig. Ja, das ist es.
Okay.
Gibt es noch was von den anderen Distros? Kam da irgendwas raus zu diesem?
Nee, ich habe auch weiter nichts gehört. Also ich hatte das zwar irgendwo, ist es schon mal an mir vorbeigeflogen, aber auch erst auf dem Kongress, als ihr da erzählt habt, dass diese Dame von Debian bei euch war und euren Status mal abfragen wollte, habe ich gedacht, ups, was ist das? Ja, klar, es wird auch einige Linux-Systeme wahrscheinlich geben, die sowas einbauen können, auch vielleicht zentral, aber genau, ist die Frage, ob das erstens sinnvoll ist, und es wird auch viele geben, die es einfach nicht machen, und kann ja nicht sein, dass die dann plötzlich in Deutschland verboten werden oder wie will man das machen, also das bin ich mal gespannt, wie sich das austarieren wird.
Jo. Ja. Genau. Aber es ist, also die Aussage ist eigentlich, dass die Distribution da klar Stellung nehmen sollen. Ja, dass sie das nicht machen. Dass da auch nicht irgendwie so ein bisschen umgesetzt wird oder so, sondern dass es einfach nur kompletter Quatsch ist. Genau.
Okay, bleiben wir.
Ist so noch das Ticket.
Ja. Ah ja, bleiben
machen
wir
weiter bei Rest. Achso, genau, ganz kurz. Ich möchte ganz kurz noch was ansprechen, weil das hatten wir jetzt vorher gerade nicht. Zu Toten der Woche. Die Pixel 4a haben ein Update bekommen, was ihre Batterielaufzeit verringert.
Verringert?
Ja, verringert.
Praktisch?
Das ist natürlich doof. So praktisch, ja.
Was für ein gutes
Feature. Wegen irgendwas Batterie. Jetzt hast du bei Google die Möglichkeit, entweder 50 Euro als direkt Guthaben zu bekommen, für 100 Euro Gutschein bei Google, oder du kannst deinen Akku ausgetauscht bekommen von deinem Pixel 4a.
Tja.
Das ist quasi das. Da haben sich ja Leute darüber aufgeregt, dass das ja totaler Quatsch ist, berechtigterweise, ja, muss man ja auch sagen, dass nicht einfach dein Telefon verkribbelt werden kann.
Gut, aber wer hat noch ein 4a? Sind die nicht super alt?
Die sind nicht so super alt. Die sind jetzt gerade aus dem Support raus. Also dieses Jahr. 8a. 8a ist, glaube ich, gerade aktuell dieses Jahr. Und das heißt 4 Jahre zurück.
2020.
Ja, genau. Und viele Leute mögen dieses Telefon auch noch. Und ich finde das eigentlich auch ein ganz cooles Telefon, weil es relativ klein ist als Telefon, eine ziemlich gute Kamera trotzdem noch hat und auch quasi Akku und sowas eigentlich in Ordnung ist. Genau. Und genau, der Fingerprint-Sensor ist nicht im Display drin, sondern hinten drauf, und er funktioniert tausendmal besser als alles, was in diesem aktuellen Telefon drin ist, in dem Bildschirm drin.
Ja.
Okay. Dann, ja, wenn ihr noch so ein Ding habt, müsst ihr euch drum kümmern.
Genau, oder? Also ihr könnt quasi gucken, ob ihr da quasi berechtigt seid, mit eurem Pixel 4a, wenn ihr eins habt, ein Batterie-Update zu bekommen, beziehungsweise einen Batterieaustausch. Oder halt eine Gutschrift. Und ich verlinke hier auch noch Pixel 4a Update. Also eigentlich hat es keine Updates mehr, ist quasi nur das Batterieverringerungs-Zwangsupdate, würde ich es jetzt nennen. Ja.
Ich habe sogar noch eins.
Ha. Tja, dann kannst du mal gucken, ob du da einfach 50 Euro haben kannst.
Kann ich mal 50 Euro
einchecken.
Kann ich, ja. Ja, meinst, also das Display sieht ein bisschen kaputt aus. Ich glaube, ich habe das mal
ist denen
ein bisschen,
egal.
Das wissen ich die glaube,
aber
das,
nicht.
Aber
das, ja, tauschen die nicht aus, wenn du nur eine Batterie austauschen willst.
Ja. Das ist okay, nee, aber ich sage einfach, ja, ich habe hier dieses Phone und dann gib mal Euros.
Ja, klingt genau, nach das quasi, das, ich hatte das bei mir in meinen News drin, aber ein bisschen zu spät. So, dann machen wir weiter, oder?
Ja. Was haben wir denn noch sonst noch? Dinge von Markus kann man, genau. Und dann sind wir beim 38C3.
Oh, wir haben es geschafft, wir sind so weit.
Wir waren ja gerade auch schon da. Genau, willkommen zu unserem Bahn-Podcast. Bahnthemen. Also ich habe tatsächlich, gab so eine Bahnbubble-Meetup, wo irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute oder mehr in dem Saal waren und sich dann so kleine Grüppchen gebildet haben und man, weiß ich nicht, der eine hat über irgendwelche Signaltechniken abgenördet, die anderen über irgendwelche Buchungstipps.
Achso, ja, wie du billig reisen kannst.
Ja, genau, wie du billig reisen kannst, genau. In der Gruppe war ich dann auch so ein bisschen, weil ich gucken wollte, wie wir nächstes Jahr in Urlaub mit der Bahn fahren und wir haben uns dann so, oder der eine hat gesagt, ja, er würde gerne da und da hinreisen. Und gesagt, ja, okay, die und die Strecke habe ich schon gemacht, die ist cool. Also wir waren mal in Kroatien mit der Bahn, da die und die Strecke, ja, hat er sich dann gleich aufgeschrieben. Ich habe irgendwelche Tipps für Spanien gekriegt. Also das war echt ganz witzig, so eine Gruppe an Leuten, die sich so austauschen über Bahnthemen. Und dann gab es natürlich auch noch viele, viele Vorträge auf dem Kongress. Einmal zu dem Thema, das hattet ihr irgendwann, ich glaube, da in der Sendung war ich nicht da, da gab es quasi diese Nachbesprechung von dem, diesen Bahnen, die nicht repariert werden konnten, wenn irgendwie in eigenen Werkstätten sozusagen waren und dann ausgegangen sind, auch wenn sie nur irgendwie in die Nähe von irgendwelchen Werkstätten von
dran vorbeigefahren. Das ist eigentlich das Witzige, weil da war quasi so eine Strecke, wo dieser Zug dran vorbeigefahren ist. Es war leider in diesem Geofence mit drin und das ist mit dem Zug ausgegangen, mitten auf der Strecke. Komplett krass einfach.
Ja, solche Sachen. Genau, da hattet ihr schon mal drüber geredet und das war jetzt hier nochmal ein Wrap-up, was seitdem passiert ist. Also sehr, sehr interessanter Vortrag, da nochmal einfach reinzuhören oder reinzugucken. Genau, ich weiß nicht, also ich habe den online, glaube ich, geguckt.
Ich habe den nachgehört im Zug.
Ja.
So wie sich das gehört.
Auch super. Genau, gibt es da noch zu was zu sagen? Ansonsten, genau, einfach mal reinhören, wie das war polnische Bahn, ne? Auch was sich das, wie sich das da noch alles gesponnen hat, welche parlamentarischen Anfragen es gab, wer da wen verklagt hat. Also sie haben dann ja auch so wirklich so 90er-Methoden rausgeholt, ja. Die Streisand-Effekt auch noch nicht verstanden und solche Geschichten.
Die haben viele witzige Sachen da, ja. So über irgendwelche schmutzigen Züge oder haben gesagt, so, hier guckt, wie schmutzig die sind, die können gar nicht richtig arbeiten und sowas. Und dann war es ein komplett anderer Laden. Sowas ist komplett verrückt. Aber das ist witzig, kann man gut angucken. Und die Leute sind ja auch gut.
Ja. Dann noch einen lustigen Bahnvortrag. Wann klappt der Anschluss und wie kann man das vorhersagen? Also da hat er sich wirklich da mal hingesetzt und irgendwelche Statistiken gemacht. Wie pünktlich, was ich nicht, S-Bahnen sind, wie pünktlich ICEs sind und wie die Abweichung ist. Auch wenn die Bahn-App dann sozusagen sagt, okay, der Zug ist jetzt 5 Minuten verspätet, der ist eine Stunde verspätet und so weiter und so fort und auch wie sich diese Updates in der App sozusagen dann immer weiter fortpflanzen und das hat er alles mal ausgerechnet und daraus dann halt Vorhersagen abgeleitet, ob ein Zug, in den man einsteigt sozusagen, dann pünktlich ist. Da gibt es dann auch eine App draus. Ja, Bahnvorhersage. Super nice
einfach. Sehr, sehr cool.
Bahnvorhersage.de. Da könnt ihr quasi eingeben, von wo nach wo ihr fahren wollt und der sagt euch dann schon, ist es überhaupt realistisch, dass dieser Zug überhaupt pünktlich ankommen könnte oder nicht. Ja. Aber auch ein sehr, sehr witziger Vortrag. Unbedingt mal angucken und wie gesagt, vielleicht für eure nächste Bahnfahrtplanung, vielleicht Bahnvorhersage, www.webmedia.de nehmen, je nachdem, ob ihr, weiß ich nicht, besonders unpünktlich sein wollt, weil ihr irgendwie die Entschädigung wieder haben möchtet.
Oder ob ihr quasi dann die Zugbindung gebrochen haben braucht oder so.
Ja, genau. Solche Sachen kann man damit ja eventuell auch machen. Oder ob man einfach wirklich sagen will, nee, ich will mal echt mal eine ruhige Fahrt haben. Ich hatte tatsächlich Fahrt nach Hamburg. Die Hinfahrt hat irgendwie 8 Minuten Verspätung gehabt und die Rückfahrt war total pünktlich. Also ich war erstaunt.
Ich hatte auf der Rückfahrt nach Stuttgart hatte ich auch irgendwo am Anfang, war eine Person im Gleis, aber der hat quasi die komplette Zeit wieder aufgeholt. Also es war schon voll verrückt. Also wir haben jetzt gedacht, oh fuck, das war's. Tag komme ich nicht mehr an. Aber es hat sich relativ schnell wieder aufgelöst. Es war vielleicht eine halbe Stunde Verspätung. Die hat er, glaube ich, komplett wieder reingeholt. Oder weiß nicht, 10 Minuten spät oder sowas. Dann auch egal. Also über so einen großen Weg. Das muss man auch immer sehen. Ja, also wenn mit einem Auto sagt, redet niemand darüber, dass jetzt irgendwie 10 Minuten im Stau stand oder so. Alle gehen einfach nur davon aus, so ja, ich bin halt der Stau, was soll ich machen? Ja.
Oder dass man nochmal eine 10 Minuten Pinkelpause machen musste, weil man irgendwo kurz rausgefahren ist. Während du im Zug einfach während der Fahrt pinkeln kannst. Ja. Das ist schon irgendwie ein Unterschied. Ja, nee, also ich, und es ist ja auch immer schön, dass es da direkt einfach an einem ICE-Bahnhof ist, dass du da einfach 3 Schritte gehst. Also ich glaube, ich hatte dir dann noch Tschüss gesagt und habe gesagt, mein Zug fährt in 7-8 Minuten und du hast gesagt, jetzt geh. Das ist doch kein Problem, schaffst du locker. Und ja, wenn du dann die Wege kennst, dann in Hamburg auch, durch dieses Gelände da durch, dann ist es, bist du in 3 Minuten bist du am Bahnhof und bist im ICE. Das ist schon,
das ist schon, das muss man auch sehen, wenn man allein unterwegs ist, immer ein bisschen einfach.
Ja.
Das ist halt schon echt so, ja. Ja, ich bin auch sehr, sehr entspannt gefahren und habe quasi Zeiten, habe davor noch was zu essen geholt irgendwo und dann war ich noch irgendwo anders und dann kam halt in 2 Minuten der ICE und das hätte ich, alleine kann man das machen, zusammen hätte ich das nicht gemacht. Ja. Aber es ist schön, ja. Also was soll ich sagen? So, Bahnvorhersage nehme ich mir auf jeden Fall mit in meine Liste von Dingen rein. So.
Gut. So, irgendjemand hat ein Buch, einen Maschinen, einen
Schnellumbau. Genau, nee, das war ich das letzte Mal gesucht habe. Und zwar, es gibt, wenn du ICE fährst, kriegen die Kinder so einen Zug. Ja, und da gibt es quasi einen Zug, der heißt Simsalasum. Und die Frage war, wofür steht das Sum?
Ach so. Und, das war auch eine Sendung, wo ich nicht dabei war, weil sonst hätte ich dir das auch sagen können. Wir haben die Simsalasum ja auch.
Und ja, ich hätte dir und sagen hast du das können, auch, wolltest du das auch wissen, was es ist?
Ich weiß das.
Ich weiß auch,
wie diese Plasser teurer Maschinen aussehen und so. Das hätte ich dir sagen können.
Hättest du mir sagen können. Naja, ich habe das Internet gefasst, hat auch funktioniert. Und das war über, ich glaube, das war über Perplexity. Der hat das gewusst. Über Google findest du das nicht. Aber ist nur so nebenher. Ja. Genau. Sum steht für Schnellumbaumaschine. So, das ist quasi die Auflösung.
Der kann das Gleis, der nimmt das Gleis hoch, rüttelt es, macht da drunter alles und legt es hinten wieder rein und das ist schon ein bisschen krass.
Das ist schon super verrückt einfach.
Das sieht schon geil aus. Ja, und der bekannteste Hersteller ist Plasser teurer von diesen Maschinen.
Ja. Das Witzige ist, es gibt quasi 2 von diesen Zügen, die Sum 315 und Sum 314. Und der eine heißt Schnellumbauzug und der andere heißt Schnellumbaumaschine. Also ich weiß nicht genau.
Und dann hast du hier auch noch das ganze Bahn-PDF dazu.
Alle witzigen, riesigen Wagen, die sie da haben. Auch diese Bettungsreinigungsmaschine und sowas ist da mit dabei. Das ist auch ein verrücktes Teil. Da gibt es auch ein Video von Sendung mit der Maus zu der Maschine. Ich verlinke das mal. Die ist nämlich sehr gut. Das kann ich empfehlen.
Sehr gut.
Bettungsreinigungsmaschine.
Gleisstopfmaschine. Ja, okay, gut. Also könnt ihr immer richtig abnörden, wenn er mit so großen Maschinen, die da auf diesen gelben Maschinen, die da auf den Gleisen immer stehen und lustige Dinge tun.
Genau.
Ja.
Ich habe gedacht, das passt hier ganz gut dazu, weil ich Bahn gefahren habe und Bahnthemen.
Ich glaube, wir haben irgendwie auch 50 oder 60 von diesen kleinen ICEs, also wollten die letzten schon verschenken, aber wollte irgendwie keiner.
Das ist ja absolut überraschend.
Diese Simsalalusums und so, davon haben wir nicht so viele, aber von diesen kleinen ICEs und Niki Nachtzug und so, da haben wir irgendwie
Da gibt es auch verschiedene Generationen. Einmal die auf diese Holzbahn passen und welche, die nicht passen.
Diese Brio-Bahn, genau.
Ja.
Genau. Steht dann auch auf der Verpackung drauf. Ich passe auch auf.
Genau.
Diese Holzbahn, ja, das ist lustig. Genau, also Bahnfahren mit Kindern macht auch Spaß, haben wir das auch geklärt, und ansonsten guckt euch die Sendung mit der Maus dazu noch an. So, genau. Dann habe ich noch einen Vortrag, den es nicht zum Nachgucken gibt, der ist nämlich nicht aufgezeichnet worden.
Oh,
da ging es um Legal Instructions, so hieß ja auch der ganze Kongress, ja, also Anweisung für das anwaltliche begleiteten, den anwaltlich begleiteten Rechtsbruch. Und so das, was ich mir, also es war ein schöner Vortrag, war so auch aufgebaut nach dem Motto, ja, also einer aus dem Publikum hat eine Frage gestellt, gut, eine gestagte Frage, aber immerhin, was passiert eigentlich, wenn ich das und das mache? Und dann haben die so gesagt, na okay, also wenn wir sie jetzt mal sozusagen beraten müssen, also das und das und das geht und das nicht, keine Ahnung, war halt zum Beispiel, ich will irgendwie darauf aufmerksam machen, dass hier in diesem Mastbetrieb irgendwas schief geht, und ist dann Hausfriedensbruch sozusagen gedeckt, und turns out, naja, in dem einen Fall, wo die halt ein Video machen konnten, haben dann halt alle gesagt, ja, ist gedeckt, dadurch, dass sie halt ja, dieses Tierwohl halt so gefährdet war, und in einem anderen Fall, wo es eben dann nicht dazu kam, dass ein Video gedreht werden konnte, haben halt alle Gerichte gesagt, nee, also da ist immer Hausfriedensbruch ist böse, aber das, was ich mir gemerkt habe, so von diesem Ganzen, ist das Recht zum Gegenschlag, kannte ich zum Beispiel auch nicht. Also wenn ihr oder wenn irgendjemand megamäßig beleidigt wird, unter aller Würde zur Sau gemacht wird von jemandem, also so tatsächlich Sachen, die auch strafbar werden, könntet ihr
zurück beleidigen. Auch,
ja, genau. Kann man hart zurückbeleidigen unter dem Recht des Gegenschlags und müsste halt keine Repressalien dadurch befürchten. Also das geht tatsächlich. Du kannst dann einfach sowas zurückmachen. War dann halt ein anwaltliches Schreiben, wo du gedacht hast, okay, sowas darf man. Ja, ist gedeckt durch das Recht zum Gegenschlag. Könnt ihr mal suchen. Kannte ich vorher auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das in nächster Zeit mal, wobei in meiner politischen Karriere könnte mir sowas auch mal unterkommen, dass man einfach irgendwie zurückhaut und zur Not das auch öffentlich zurückhaut und sagt hier.
Aber also mit zurückhauen meinst du wirklich verbal?
Ja, nicht verbal. Verbal oder schriftlich zurückhauen.
Ja, und aber dann, zurückhauen klingt so, als könntest du ihm dann eine aufs Maul hauen.
Nein.
Darfst du nicht.
Aber ich glaube, das ist
nicht, aber
schwierig.
Aber
wenn er dich gehauen hat, ist okay, oder wie war es?
Ja, das weiß ich. Gut, das will ich. Ich bin kein Anwalt, das ist hier keine Rechtsberatung.
Heute ne, Legal Advice mit Ingo.
Okay, wollen wir nur nochmal gesagt haben. Aber das war das, was ich daraus mitgenommen habe aus dem Vortrag Recht zum Gegenschlag. Kannte ich bisher nicht. Ich hoffe auch, ich werde es in nächster Zeit nicht brauchen, wobei, was mir schon in letzter Zeit so um die Ohren geflogen ist, muss ich vielleicht dann doch mal Gebrauch machen von sowas. Also, genau. Man kann hart zurückbeleidigen, wenn man vorher voll hart beleidigt wurde. Und das ist dann gedeckt. Gut, und dann noch einen Vortrag, den ich mir angeguckt habe, der sehr witzig war, sehr schön gemacht. Einer, der seinen Job echt mag, und was da so abgeht, Digitalisierung in der deutschen Industrie. Ja, was macht ein IT-Systemadministrator in einem Alu-Schmelzwerk? Kann ich empfehlen, ist sehr unterhaltsam. Anguckbefehl. Also,
definitiv. Dann müssen wir das wohl machen.
Ja. Müsst ihr noch reingucken, den hatte ich mir auch noch nachgeguckt. Und ansonsten gibt es natürlich so ein paar Klassiker, ne, Security Nightmares und Fnord Jahresshow und Hacker Jeopardy ist auch wieder zurück, habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Echt, ist es so?
Ja, Hacker Jeopardy war auch zurück, ich weiß gar nicht, ob das auch aufgenommen wurde, online ist. Aber es war auch irgendwie, keine Ahnung, ab 2 Uhr nachts war jetzt...
Ach, wer ist denn da schon noch wach, ja? Also.
Ja, genau, war jetzt nichts für mich. Aber wenn ihr noch lustige Vorträge habt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare packen. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas?
Es ist ihr, aufgenommen.
Ihr noch gesehen?
Ja, ja, das Aluschmelzwerk-Ding hier ist aufgenommen. Ja, ja. Ich habe gerade das Video verlinkt hier.
Ja.
Ja. Ja. Nee, nee, aber das Hacker Jeopardy ist auch aufgenommen.
Ach so.
Ah, okay. Gut.
Ich bin schon weiter.
Ja, sorry, also da warst du jetzt so schnell. Gut, hast du mit den gleichen Leuten? Nee, oder?
Was? Ah, Hacker Jeopardy. Keine Ahnung. Ich habe es auch noch nicht geschaut. Darum, klar ist vielleicht, wer das gemacht hat. Aber es gibt's.
Ist recorded, kann man auch auf, kann man sich dann auch. Okay, ja gut. Kann man sich nochmal reinziehen dann.
Genau. Kann man sich auch nachschauen, wenn man so wie Ingo nicht um 2 in der Nacht sich das.
Es ging gerade mal 0.15 Uhr los. Es ging bis 2.
Okay. Ja, gut. Ausreden, ich habe mir eben 2 gemerkt.
Ja, ich habe 2 geschlafen. Nee, 2. Ist richtig.
Tja. Was ist mit dem Feueralarm dank Nebelmaschine im Hotel? Ist das ein Talk oder ist das ein Ding, das passiert ist?
Das war wunderbar. Ja, genau, es gab Feueralarm im, im Hotel neben dem Kongress. Ich weiß nicht, ob der komplette Kongress geleert wurde, aber das Hotel auf jeden Fall daneben, weil Nebelmaschine und Nebel ist ja quasi wie Feuer. Ja. Und dann mussten alle, ich glaube, es war 5 Uhr morgens oder sowas, mussten alle aus dem Hotel raus.
Ja, das ist schon auch ein bisschen uncool.
Das ist ein bisschen uncool,
wer auch immer das gemacht hat, wer auch immer die Nebelmaschine da mitgebracht hat, also.
Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Vielleicht kam es ja auch unten aus dem Keller, da war ja dieser Partybereich.
Genau, da war der Partykeller.
Und dann wurde zu viel Nebel noch gemacht oder so, keine Ahnung. Ich habe nur mitbekommen, dass die Leute sehr unglücklich waren, weil sie in ihrem Schlaf gestört wurden.
Ja, das verstehe ich ja.
Ja, das war quasi das. Ja, das ist auf jeden Fall passiert.
Genau.
Was haben wir noch?
Dann, was nicht passiert, also auch passiert ist, I guess. Aber ich habe 2 Talks geschaut und ich kann sie beide empfehlen. Das eine ist Going Long. Sending Weird Signals over Long-Haul Optical Networks.
Ja, der war wirklich weird, der Vortrag.
Ist dieser, was ist, wie heißt der, Ben irgendwas, glaube ich.
Ben 10.
Ja, nee. Ah, sehe ich gerade, ich sehe es leider gerade nicht. Aber er hat auch einen Blog, wo er ganz viele von seinen lustigen Projekten bloggt jeweils. Und was er gemacht hat, ist, es gibt ja dieses optische Audiosignal, Toslink. Und das ist aber eigentlich recht limitiert. Also laut Spezifikation sind das so ungefähr 10 Meter. Und aber wir haben ja in der IT haben wir auch diese SFP-Module, wo auch eigentlich ja dann so Glas und Licht und die sind eigentlich ziemlich dumm. Da kann man halt einfach so ein Signal drauf machen. Und das ist dann das, was er gemacht hat. Er hat sich da so ein Signal drauf gemacht. Also er hat dieses Toslink-Signal halt auf so ein SPF gemacht und dann halt das ausprobiert und das auch über sehr lange Loops, über sehr, ja, sehr große Strecke.
Wie viel Kilometer oder was hat er gemacht?
So, das längste, was er probiert hat, ist dann, war dann von einem Datacenter außerhalb von London und einem Datacenter in London. Also ich glaube, der Roundtrip war dann irgendwas so um die knapp 40 oder so Kilometer.
Boah, das ist ja schon ganz schön viele Kilometer, ey.
Ja. Und das hat dann wohl funktioniert. Das heißt, wenn du so eine Glasfaser hast und die richtigen Module und Zeit und Lust hast, ein bisschen viel zu basteln, dann kannst du so ein Audiosignal ziemlich weit übertragen. Und das, ja, er ist sowieso, ja.
Der Typ ist auch so witzig dann.
Ja, ja, der Typ ist einfach, er macht immer so coole Dinge. Kann man nichts sagen. Und eben sein Blog ist auch immer sehr lustig, was er wieder gebastelt hat. Ist immer sehr interessant. Und der andere Talk ist Radio Mining. Das ist der Typ, der vorletztes Jahr, vielleicht auch schon vor 3 Jahren oder so, diesen Bahn-Talk gemacht hat, mit wann welche Züge zu spät kommen und warum. Und das ein bisschen so ausgewertet hat. Und hier hat er jetzt so ein bisschen Data Mining auf Radios gemacht, so diese Webradios. Oder, also ich meine, nicht nur Webradios, I guess, aber er hat es halt aus dem Webradio-Teil genommen, weil die haben ja heute alle so eine Website und da steht dann halt, was die Lieder sind und so. Und dann hat er das halt rausgescrapt und dann konnte er halt so ein paar Fragen beantworten, wie man sieht halt, dass die Musik immer schneller wurde in den letzten paar Jahren, also mehr Beats per Minute. Mhm. Und zum Beispiel, ob wirklich immer die gleichen Songs gespielt werden oder ob Songs zuerst in den Charts sind und dann viel vom Radio gespielt werden oder ob sie viel vom Radio gespielt werden und darum dann in den Charts sind und so.
Okay, und was ist die Antwort?
Ja, da musst du dir den Talk jetzt anschauen.
Oh nein, Mann, dieser Cliffhanger jetzt.
Das,
da weiß ich jetzt auch nicht. Na gut, muss ich mir wohl angucken. Du hast
musst du dir wohl angucken. Hier. Und am Anfang gibt er noch so ein paar interessante, wenn man sich nicht so mit Scraping schon mal auseinandergesetzt hat, so ein bisschen eine Introduction, wie man denn sowas scrapt aus diesen Webseiten. Weil er musste ja, um diese Daten zu bekommen, musste er sie ja, irgendwie aus der Website rausbekommen.
Mhm. Und wie hat er das gemacht? Mit AI?
Nee, mit ein bisschen Shell-Scripts und
ein paar Shell-Scripts.
Ja, ein paar Shell-Scripts, ein bisschen Crep und ein bisschen Seed.
Okay, perfekt.
Und ein bisschen Regex-Magic und that's that.
Wie man das halt so macht, ja.
Genau.
Schön. Coole Sache.
Beides ganz schöne Talks.
Ja. Dann muss ich wohl den auch gucken. Dann habe ich ja noch 3 Sachen zu gucken. Mensch, ey.
Tja. Ja.
So ein Mist. Was soll ich tun, hey?
So ist es halt.
Genau. Mhm. Wenn ihr, wie gesagt, da draußen, ihr Hörer, noch interessante Vorträge habt, könnt ihr die gerne mit in die Kommentare packen. Das war jetzt nur ein kleiner Überblick. Ich habe auch noch ein paar mehr geguckt, aber wie gesagt, sonst würden wir für die Kategorie jetzt noch länger brauchen. Kommen wir zum 3D-Druck der Woche. Was habt ihr mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht, weil ich fand, ich hatte da sehr viel Spaß gestern mit. Und zwar ist es, kennt ihr noch Beyblades?
Mhm. Nee.
Ja. Kein Beyblade, drück mal drauf, vielleicht kennst du es doch. Das sind diese Scheiben, wie heißt denn diese drehenden Kreise, die so gegeneinander kämpfen. Mhm. Ja. Und hier gibt es quasi ein Design, da hat einer das in so eine Checkkarte quasi, hat so ein Beyblade in eine Checkkarte zum 3D-Drucken reingetan. Und da hatte ich gestern sehr viel Spaß mit einem Kumpel.
Hast du das zusammengebaut schon? Funktioniert das gut oder ist das eher so?
Ja, es hat super gut funktioniert, Mann. Das hat richtig, richtig nice funktioniert. Und bevor du quasi die aufeinander schlägst, musst du immer rufen, let it rip, und dann geht's los. Ja, es ist hammer nice. Wir haben's, es war auch nicht in Farbe, sondern es war quasi einfarbig, aber das war richtig, richtig cool. Und dann freut man sich quasi immer, wenn seiner gewonnen hat, ist ja klar.
Okay.
Ja, das kann ich empfehlen. Es kam wohl auch aus einem 3D-Drucker, der nicht so hammergeil war, hat trotzdem gut funktioniert. Dieser Aufzieher, der ist ein bisschen zu klein, aber hat trotzdem funktioniert. Und ein bisschen Öl rein, dann ging es richtig ab. Ja, das kann ich empfehlen. Das Beyblade Kit Card. Ein Wunder, dass der noch nicht verklagt wurde von irgendwie von diesem
von Mr. Wer Beyblade.
Steckt hinter Beyblade? Keine Bandai Ahnung. Oder ja, so.
Dann nennst du es halt anders. Also, mein Gott.
Ja, aber hat er jetzt nicht.
So ist halt, ja, naja, dann nennt man es halt anders. Kit Card.
Genau,
so.
Beyblade, bla bla bla. Developed by Takara.
Takara!
Ja, aber. Takara! Tomi und dann, ja, Tomi. Ich weiß nicht genau, kenne die Firma nicht.
Tja.
So. Passpro sind die sollten die Leute schon verklagen.
Ja, die würden Leute verklagen, ja, das stimmt. Ja. Das machen die hart. Na gut. Dann können wir ja zum Rumheulen kommen, bevor jetzt hier der Beyblade-Mensch rumheult. Mimimi der Woche. Wer hat was zum Rumheulen?
Oh ja, ich habe ganz kurz was im. Oh fuck, ich habe so viele Sachen. Oh, ich habe so viele Sachen. Oh Mann, ich hab's.
Na dann, schieß mal.
Los. Scheiße.
Heul mal los.
Ja, genau. Und zwar wollte ich Jujutsu ausprobieren, quasi dieses neue tolle Frontend für Git, was dann alles besser und einfacher macht. Und dann hatte ich direkt alle beiden Probleme, die Jujutsu wohl mitbringt, bei mir gefunden und auch als Probleme identifiziert. Nämlich, also Jujutsu selber ist quasi erstmal eine andere Art, wie du Git verwenden kannst oder deine allgemeine Versionskontrolle von Dateien. Und Grundidee ist, dass du, bevor du einen dass du nicht quasi Dateien addest und dann committest, sondern alle Dateien sind quasi erstmal in dem Commit schon drin. Und erst, das ist quasi eine andere Art von Versionskontrolle, wo im Gegensatz, dass du sagst, was du alles geändert hast, ist alles immer geändert, bis du sagst, dass das jetzt quasi ein Fixpunkt ist. Ich verlinke da auch mal was, Jutsu, genau. The Digital Version Control System. Wie gesagt, das sah alles ganz cool aus und ich wollte es unbedingt ausprobieren. Und stellt sich heraus, Jujutsu kann nicht mit Submodules umgehen. Und auf Arbeit speziell haben wir Submodules. Das war quasi ein Punkt,
wo ich gedacht habe, oh,
das ist doof, ja. Ja, genau, das war ein Ding. Und das zweite ist, anstatt dass sie halt OpenSSH verwenden, was diese .ssh-config benutzt, benutzen die libssh2 und libssh2 kommt mit einigen Einschränkungen. Unter anderem, dass es quasi nicht direkt SSH-Keys für Git, für Server hinterlegen kann. Ja, und das war das andere Ding. Das heißt, du kannst quasi nicht sagen, der Server mit dem SSH-Key.
Also es benutzt nicht die Config oder?
Ja, was genau, meinst du? Es benutzt ja nicht die Config. Und das, ich bin wohl nicht der Einzige, der darüber gestoßen ist.
Hm. Tja. Okay. Ja, ich schieb's noch so ein bisschen vor mir her, das auszuprobieren, aber wenn du sagst, das mit Submodules, ja, und.
Genau. Ich verlinke das hier mal ganz kurz. SSH Configuration not respected. Das ist mein Issue. Das ist Issue 63, 2022 aufgemacht. ja, direkt drüber gestolpert quasi.
Weil das sind tatsächlich dann auch genau die zwei Dinge, die ich auch definitiv mache. Ich habe definitiv in vielen Projekten gibt es halt Submodules, auch wenn sie scheiße sind, wenn wir ehrlich sind, aber ja, so ist es halt. Und ich benutze natürlich auch, weil ich habe halt verschiedene Keys für GitHub und GitLab und Bitbucket und was weiß ich.
Tja. Gut, dann nimm mal dein Use SoCut. Genau. Hier davor.
Ihr kennt ja alle SoCut, oder?
Das ist SoCut Beste.
SoCut Beste. Kann man ganz viele. Was nicht so geil ist, also die Documentation für SoCut ist schwierig. Und wenn man sich den Source Code anschaut, ist schwierig. Würde ich jetzt. Aber also, wenn SoCut funktioniert, ist SoCut echt geil. Wenn man irgendwas debuggen will oder sich was anschauen will. Nicht so geil. Und was ich machen wollte, oder wo ich drüber gestolpert bin, ich wollte das benutzen, um einen CAN-Bus zwischen so zwei Containern zu verlängern. Und für sowas ist SoCut halt eigentlich ganz lustig, weil man kann halt sagen, so ja, auf der einen Seite ist halt mein CAN-Interface und dann geht das da so ein Tunnel rein und dann mache ich hier über UDP oder TCP oder so, mache ich über ganz normalen Netzwerk, schiebe ich die Pakete zum anderen Host oder zum anderen Container oder was weiß ich. Also was man sich zum Beispiel vorstellen kann, man hat halt irgendwie so ein Raspberry Pi und da hängt dann sein Gerät dran, was irgendwie CAN kann. Und dann hat man da halt so einen CAN-Bus und man möchte diesen CAN-Bus jetzt aber vom Laptop, die Software läuft dann halt auf dem Laptop oder so. Da möchte man die Software laufen lassen und da möchte man diese Dinge connecten. Und kann man mit SoCut kann man machen. Funktioniert wunderbar. Kann man sich so einen CAN-Bus verlängern über einen Tunnel. Stellt sich raus, für CAN gibt es ja auch, naja, CAN ist halt limitiert, wie groß so ein Paket sein kann. Und so ein Paket ist halt nicht super groß. Und jetzt gibt es halt so neuere Dinge, die halt so ein bisschen größere Pakete machen möchten und so. Und da haben sie dann irgendwann dieses CANFD gemacht. Und da kannst du halt größere, also der Hauptunterschied ist, es gibt halt größere Datenpakete. Also das FD steht irgendwie für Flexible Data Rate oder so. Und du kannst dann halt, so ein CANFD-Frame kann sehr viel größer werden als so ein CAN-Frame. Aber aus mir unbekannten Gründen wird so ein CANFD-Frame halt von SoCut einfach nicht weitergeleitet.
Nee.
Und ich habe keine Ahnung, wieso, und ich habe auch versucht, dann in C, also die Dokumentation für sowas ist halt nicht vorhanden. Ich habe die Chat-Modelle gefragt, die haben alle gesagt, so, ja, das kannst du machen, SoCut macht das, so. Es funktioniert halt einfach nicht. Also wenn da irgendjemand sich ein bisschen auskennt, ich wäre immer noch so interessiert, warum, ob das theoretisch gehen könnte mit SoCut oder ob man da SoCut erweitern müsste oder was da eigentlich genau das Problem ist oder was man sich da anschauen möchte. Was ich jetzt gemacht habe, es gibt so ein C++ irgendwas Programm, was Cannelloni heißt. Genau, wie das Essen. Und das macht das halt. Aber dann muss man sich das halt wieder kompilieren und das ist ein extra Programm und das muss man sich dann installieren und so kehrt es halt einfach überall drauf.
Ja. Mhm.
Yes. Genau.
Okay. Tja, doof, dass das nicht geht.
Genau, fand ich echt traurig. War ich verärgert.
So, ja. Mimimi.
Ja, ist mein Mimimi.
Mimi. Okay. Dann Bookmark Importer. Weiß ich nicht,
ja, kam das von genau. euch? Ja. Also folgendes, ich habe ja dieses, ich habe das schon mal geteasert in der letzten Sendung, weiß ich nicht genau. Es gibt diese Software namens Hoarder, die die quasi deine Bookmarks, du lädst ja deine Bookmarks hoch und dann kannst du durchsuchen. Das war so die Prämisse.
Ja.
Und dann stellt sich raus, ich habe zu viele Bookmarks. Und dieser Bookmark-Importer lädt, also wenn du den quasi per Web-Ding benutzt, lädt er ein Bookmark pro Sekunde ungefähr, weil er es dann halt noch passt und so, sequenziell, ja. Unglücklicherweise habe ich 14.000 Bookmarks. Ja, und wenn du diese Webseite schließt, dann hört es quasi diese Uploader auf. Und wenn du auf die Webseite wieder raufgehst und nochmal hochlädst, dann lädt er alle nochmal hoch.
Geil.
Und sehr unpraktisch für meinen Use Case mit 14.000 Bookmarks. Ich glaube, wenn du 10 Bookmarks hast, die du hochlädst, glaube, funktioniert. Wenn du mehr als 10 hast, funktioniert nicht so gut. War da ein bisschen. Nee, ich habe ein Skript gebaut, was das jetzt repariert.
Okay.
Also es macht quasi jetzt einen differenziellen Upload. Ich habe es hier aber noch nicht verlinkt, ist noch nicht ganz so weit. Da ist irgendwie noch mein Token drin in dem Source Code, den muss ich dann noch rausholen. Ich verlinke hier aber trotzdem schon mal das Repo. Und ja, die Idee ist quasi, dass es dann so eine Bookmark-Export-Datei von Firefox nimmt und die dann halt nach Hoarder pusht und indem es vorher guckt, was schon da ist und alle Sachen, die schon da sind, halt nicht nochmal hochlädt. Und das heißt, der Upload ist dann sehr schnell, wenn du noch 2 Bookmarks hast, bei 14.000, die sich tatsächlich, die tatsächlich dazugekommen sind.
Okay.
Ja, das war quasi das.
Sehr schön, Erweiterung für Hoarder.
Genau, da habe ich was gebaut. Das ist halt so nebenher. Davor war es nur ein Mimimi, jetzt ist es quasi was ich gebaut habe.
Quasi genau. Schon wieder ein Pick.
Ja, naja, noch kein Pick. Ist noch nicht fertig. Ich will jetzt nicht
sagen. So, das USB-C-Ding ist auch von dir, oder?
Ja, genau. Ja, das
nicht überrascht. Ist
ein bisschen blöd, ja. Und zwar, alle lieben USB-C. Ich glaube, soweit sind wir alle d'accord. Ein Ding ist aber, es gibt, weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, manchmal ist es so, du hast ein USB-C zu USB-C-Kabel, also beides mal USB-C dran, und hast dann aber so ein Gerät, was, wenn du es kaufst, kommt es mit einem USB-A zu USB-C-Kabel. Und es funktioniert auch nur mit dem. Also wenn du ein USB-C zu USB-C-Kabel quasi anschließt, dann funktioniert es einfach nicht, dann lädt es nicht. Und das liegt an der Spezifikation, die besagt, du kriegst noch gar keine Spannung, solange du nicht an Widerstand zwischen die Datenleitung gelegt hast, sondern quasi so ein Pulldown. Und ja, das ist traurig, weil du kriegst quasi nicht direkt 5 Volt aus diesen USB-C-Kabeln, ohne dass die eine gewisse Logik mitbringen. Und natürlich sparen diese ganzen super billigen China-Hersteller diesen Widerstand zwischen den Datenleitungen. Und das heißt, du bist halt immer quasi bist immer der Mops, weil du nicht das mit einem normalen USB-C-Ladekabel laden kannst. Ich habe dir das nochmal verlinkt, was das Problem ist.
Ich glaube, ich habe keine Devices, die das machen.
Kein einziges?
Nee, ich glaube,
ich ja echt ein bisschen neidisch auf dich, hey, krass.
Ja. Ich überlege es gerade, weil aber nee, mir fällt nichts ein. Also vielleicht
hast du nicht irgendwelchen billigen China-Crap, wo das drinsteht, nee. So ja, laden mit USB-C, so eine Taschenlampe oder so.
Taschen, genau. Nee, genau.
Nee, aber so Scheiß habe ich halt nicht.
Also, ja, doch, ich habe sowas.
Ich habe sowas auf jeden Fall. Ich habe einige von den Dingen.
Kannst du dann wirklich nur mit so komischen
USB-A, USB-C
Ladekabel laden.
Genau. Und mein
so
Plan ist.
Lampen und sowas.
Ne? Genau, so ein Shit. Ja, genau, solche Sachen. Und mein Plan ist es jetzt, einen Adapter zu haben, der USB-C, USB-C hat. Also so einen ganz kleinen Adapter, den steckst du einfach an das USB-C-Kabel ran und dann hat es diese 2 Widerstände drin. Das wäre mein Plan jetzt. Ich habe jetzt gerade geshoppt bei AliExpress, in der Hoffnung, dass es dann einfach ausreicht. Und dann hast du immer einen Adapter, falls du halt so ein Shit-Ding hast. Ja. Und dann kannst du nur USB-C haben, überall. Alles.
Das ist schon gut. Ja.
Das wäre Hammer. Ja, dann
das wäre
so
die
Idee. Das stimmt. Genau, und das, mein Mimimi ist, dass keine 5 Volt direkt aus USB-C rausfallen, wenn denn Ja, wenn dein Ladestecker zu smart ist, weil der dir halt die 5 Volt auch nicht gibt, wenn da nichts dran steht.
Ja, aber das ist so ein Security-Ding, oder eigentlich?
Ja, ja.
Also Security,
ja, ja,
ist genau, dass du halt nicht, ja, einfach...
Die sollen halt erst aushandeln, was darüber,
genau,
bevor Strom,
genau,
rübergeht. Ja, ja.
Und die sollen wenigstens, also die müssen noch nicht mal viel handeln, die brauchen wirklich nur 2 Widerstände,
ja,
auf den Datenleitungen. Und das war's. Die brauchen nichts anderes. Sie müssen nicht handeln. Also sie müssen einfach nur sagen, dass sie diesen Strom haben wollen.
Ja, ja. Aber das kannst
halt,
kannst du das halt sparen und dann sparst du halt, ja,
2 Widerstände.
2 Widerstände und das halt,
ja,
Geld.
2 Widerstände, überleg das mal, wenn du
5 gespart.
Ja, nee, viel, viel weniger. Die sind nicht so teuer.
Muss ja,
aber du musst es halt, ja, du musst es halt einbauen, genau. Du musst dran gedacht haben. Und wenn dann halt wieder irgendwelche Setups nimmst, die vielleicht schon jemand anders mal gebaut hat, der das auch schon vergessen hat, dann ist natürlich auch wieder Shit. Ja, genau, also. Es gibt die auch nicht zu kaufen, es gibt keine Adapter zu kaufen, die das für dich machen, ja. Also ich hätte es auch einfach irgendwie 10 Stück oder so gekauft, wenn es die jemand gemacht hätte. Ja, gibt's leider nicht.
Gibt's leider
nicht. Deswegen muss man selber bauen.
Aber ja, wenn du gebaut hast, zeig mal, würde mich auch,
ja,
interessieren.
Ja, ich bring dir welche mit.
Oder falls, vielleicht haben die Hörer ja auch eine Idee, vielleicht gibt es ja auch schon zu kaufen. Oder wie gesagt,
genau,
so ein,
was,
zwei Mal,
ja,
hat mich das auch schon gefickt.
Hm. Ja, was es halt gibt, ist diese USB Power Delivery also Steckerteile, die dann halt bis 20 Volt hoch machen, aber die haben so viel Logik und dann sind halt diese 2 Widerstände auch zu sehen irgendwo,
ja, aber
mit
auch
drin.
Das,
ja,
funktioniert dann nicht. Also
doch,
ich
doch, das funktioniert.
Nee.
Oder?
Nee. Ja, ging bei mir nicht. Also wollte nicht laden mit so einem Power Delivery USB-C Netzteile. Wollte der trotzdem nicht.
Nee, nicht das Netzteil, sondern es gibt quasi so eine Power Delivery Trigger. Da kannst du quasi sagen, ja, ich hätte jetzt gerne 5 Volt, ich hätte gerne 20 Volt oder 12 Volt. Die gibt es, aber dann fällt halt an der anderen Stelle nicht direkt USB-C wieder raus, sondern fallen halt einfach nur 2 Pins raus. Und dann muss man wieder löten. Die,
ja,
sind aber zu groß.
Okay.
Die machen viel zu viel. Ja, ich brauche ja gar nicht dieses Aushandeln, sondern ich brauche nur 2 Widerstände.
Ja.
USB.
Ich will einfach nur PD. Die 5 Volt aus USB. Wie früher.
Wie damals.
Damals war alles besser.
Ja, ich verlinke das hier einmal.
Schwierig.
Ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt schon dieses Neue habe, ja, dann möchte ich auch quasi überall USB-C haben, ja, nicht so ein bisschen nur. AliExpress. Ich verlinke hier ganz kurz den AliExpress-Link. von dem Zeug, was es natürlich jetzt schon gibt, die kosten ja auch nichts, der kostet auch nur $1 oder so, aber trotzdem, die sind noch zu groß. Und die haben noch keinen USB-C an der anderen Seite. Ich verlinke das mal kurz hier. So, okay.
Gut, dann kommen wir zu Lesefu. Da hast auch noch wieder du.
Oh, hier, was viel. Habt ihr denn eigentlich?
Warte.
Wir wollten hier eine Stunde machen, aber Ingo hat schon 30 Minuten über seinen Stromzähler
Smart
gesprochen. Also
Miete.
Das haben wir locker gerissen.
Genau, oh,
kannst,
nee, das, ich nehme... Ich
nimm was
nehm
in die nächste Sendung, komm.
Ich nehme 2 weg, so hier.
Arch Linux.
Und zwar, Arch Linux is simple but not minimal, wenn die Leute sagen, dass Arch Linux so minimal ist. Stimmt leider nicht so direkt, sondern Arch Linux kommt einfach mit wenig Zeug, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Software installierst, dann installiert er auch 1000 Millionen Dependencies dazu, weil du es nicht explizit ausschalten kannst. Und hier gibt es quasi den Post darüber, das ist irgendwie nur ein paar Seiten, aber paar Zeilen, aber das ist gut genug, um das den Leuten vors Gesicht zu halten, wenn die sagen, dass Arch Linux nichts ist, auf jeden Fall besser, weil da könntest du theoretisch, wenn du dich ganz, ganz doll drum kümmerst, könntest dich um alles kümmern. Aber wer macht schon sowas, ja.
Ja, niemand.
Ich bezahle lieber mit meinem Festplattenplatz diese Stabilität.
Ja, es ist mein RAM und mein Festplattenplatz. Ich habe das alles bezahlt. Ich will das auch benutzen.
Ja.
Deswegen habe ich auch immer 30.000 Tabs offen.
Darum hast du hier auch den neuen Raspberry gekauft mit 16 Gig,
ja,
damit du all diese Tabs offen hast. Weil sonst ist es ja voll dumm.
Ja,
genau. Ja. Sehe ich ein.
Siehst du? Sehr schön. Wir sind auf derselben Wellenlänge. Dann kommen wir zur letzten Kategorie, das sind die Picks. Picks, Picks, Picks. Wer macht den Pick-Starter? Der ist gerade abhandengekommen im Pad. Doom Capture.
Achso, habe ich das verschoben? Nee.
Ja,
ich weiß nicht. Ich weiß.
Na, doch, du warst es. Es ist deine Farbe, du warst es.
Ah, Doom Capture. Ja, genau. Doom Capture fand ich sehr nice. Es ist, weiß nicht, wie lange das her ist, eine Woche oder 2. Ein Capture sind ja immer diese, dass du zeigst, dass du kein Computer bist. Und dieses Capture funktioniert nicht, dass du erkennen musst, was irgendwie eine, weiß nicht, ein Zug ist oder was irgendwie, wo die Kreuzung aufhört oder sowas, sondern du musst Doom spielen und wenn du quasi geschafft hast, alle Cyberdemons zu erschießen, dann kommst du weiter. Und das, die Sache ist, das ist quasi ein Hidden Level, so ein Hidden Doom Level, was extra schwer ist. Das kann ich sagen, man. Du musst schon wirklich zeigen, was du kannst, deine Doom-Skills. Okay. Das ist aber sehr cool, weil es Doom, Doom komplett in Capture.
Okay.
Fand ich nice. Sehr, sehr nice. Cool.
Ja, sehr schön. Ich habe auch Schönes, und zwar ein Musikvideo. Es singt jemand Java Quellcode. Guckt es euch an.
Okay. Ist es das Metal-Ding?
Ja, ja.
Ja, okay, nice.
Ja, genau. Also wer Java mag, Musikvideos mag, YouTube mag, gucken.
Ja, das habe ich auch gesehen. Das kann ich, plus eins und Like von mir. Mhm. Das habe ich mir angeschaut, finde ich gut.
So, okay, was habe ich noch? Die Docker CLI hat ein neues Feature bekommen. Ich weiß nicht, wie lange das schon gibt und wie toll man es benutzen kann. Ich glaube aber, du brauchst eine Pro-Team- oder Business-Subscription. Mit Docker Debug hast du die Möglichkeit, beliebige Tools in deinem Docker-Container direkt drin zu haben. Das ist noch nichts Besonderes. Also ich meine, das ist schon cool und so. Aber das Besondere daran ist, wie es funktioniert. Nämlich, es funktioniert mit Nix und er installiert quasi Nix, also den Paketmanager, in deinen Docker-Container rein und macht dann eine Shell mit Nix auf, mit den Tools, die du brauchst. Und das ist schon sehr cool.
Nice.
Ja, eigentlich nur deswegen ist es sehr cool. Also nicht, weil das eine Subscription ist oder sowas. Ich fand es einfach nur nice, weil das tatsächlich ein Use Case ist, der sinnvoll funktionieren kann auch, ja. Weil Debug installierst halt 1000 Millionen Pakete dazu, ist ja auch scheißegal. Aber für den einen Zeitpunkt, wo du dann irgendeine Software in diesem Container mal drin brauchst, zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie PHP SQL Admin oder sowas, dann installierst du es halt kurz einmal nach, ja. Oder irgendeine Binwalk oder sowas, weil der halt irgendwie eine komische Binary abgelegt hat in einem Container. Sehr, sehr cool. Cooler Use Case. Wie gesagt, leider nur mit Premium Subscription, aber kriegst du bestimmt auch so zum Laufen.
Okay, und ich habe noch das Standort-Tool. Ja,
Standort-Tool.
Ja, ist das sehr ist das schön. Da geht es um die deutsche Ladeinfrastrukturen. Die kann man da verstehen und planen. Ich finde es einfach lustig, auf dieser Karte rumzuscrollen, zu gucken, wo sind schon Ladepunkte für Elektroautos, wo ist noch der Bedarf, wo will hier, weiß ich nicht, die nationale Leitstelle, Ladeinfrastruktur gerne noch welche haben. Könnt ihr euch ja auch drum bewerben, irgendwelche aufzubauen oder so.
Okay.
Ja, kann man in der so einer interaktiven Karte, kann man da durchklicken, filtern, Dinge tun. Fand ich spannend. Ja.
Mhm. Ja, wenn jetzt Strom auch überall nicht absurd teuer ist an diesen Ladesäulen, wäre es schon eine coole Sache irgendwie.
Ja, aber es geht. Also.
Ich weiß nicht genau. Es ist immer noch besser als Benzin. Was ist denn gerade der Preis?
Ja, es ist billiger als Benzin.
Es ist gerade noch billiger als Benzin, selbst wenn es teuer ist noch, oder?
Ja, also ich meine, jetzt haben wir 58 Cent oder sowas.
Ja, genau. Aber wenn du zu Hause lädst, dann ist es natürlich super.
Dann ist billiger, ja.
Ja,
zu Hause, je nachdem, die Sonnenschein kostet nichts.
Null.
Was definitiv billiger ist als Benzin.
Das stimmt.
Weil Benzin habe ich zu Hause nicht.
Mhm. Und denkt an die Dinosaurier. Dinosaurier-Juice.
Genau, die toten Dinos. Fanden meine Kinder irgendwie auch nicht witzig, warum man tote Dinos verbrennt. Gut. Standort-Tool. Könnt ihr euch durchklicken. Sehr schöne Sache. Und dann habt ihr noch, oder du noch, Interview mit Windows 2000 PC-Users.
Ja, das ist
hat
das
jemand eine wieder Video. Leute vor einer alten PC gesetzt, nee, das, und sie durchklicken lassen.
Das ist dieser Programmers are also human, dieser eine Typ.
Hm.
Der ist hammer nice einfach. Ich habe mich so angesprochen gefühlt, das war nicht in Ordnung.
Okay.
Ja, sehr, sehr gut. Also guckt es euch einfach an. Das, nachdem ihr diese 28C3 Sachen
genau, die zuerst gucken. Ja, muss sein. Gut, dann sind wir durch mit dieser Sendung. Schön, dass es meine Stimme einigermaßen durchgehalten hat.
Mhm.
Und wir hören uns in so ein, zwei Wochen wieder. Es ja, reicht, glaube ich. Mit Kongress reicht es, aber wir haben ja die nächste Messe stand ja schon wieder vor der Tür. CES, da haben wir jetzt gar nicht viel drüber gemacht. Wir haben auch einige Themen gleich wieder in die nächste Sendung verschoben. Also wir haben immer was für euch. Und ja, dann nochmal willkommen im Jahr 2025. hoffe, ihr seid gut reingekommen und ich hoffe, wir haben trotz der vielen negativen Sachen, die schon demnächst jetzt passieren, trotzdem ein schönes Jahr und vielleicht passieren ja auch noch ganz, ganz viele positive Erlebnisse für 25 und ja, die gehen wir dann mit euch wieder durch hier auf unserem kleinen Talk-Kanal. Genau. Dann, ja, bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Jo, habt Spaß. Mit Gerät. Also, habt Spaß.
Genau.
Spaßgerät. Habt Spaß mit dem Spaßgerät.
Genau.
Habt Spaß mit euren Spaßgeräten. Am Gespräch. Genau.
Ja, genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Bye, bye.